Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Ich erlebe das in den Führungskräftetrainings so, dass wir irgendwann auch auf die Idee kommen, mal zu schauen, was ist denn eigentlich unser Purpose im Unternehmen. Und oft weiß das niemand. Ja, oft steht irgendwie etwas Schönes Geschriebenes im Internet oder im Intranet. Und dann schauen wir uns aber auch genau das an und stellen uns auch die Frage, passt das eher so auch zu mir selbst, kann ich das vertreten? Und ich erlebe aber auch Unternehmen, da ist der Purpose richtig gut aufgesetzt, sodass es durch die ganze Organisation durchdrungen ist. So, das erlebe ich auch und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie es im Unternehmen implementiert ist, aus der Organisationsentwicklung heraus.
Aber im Allgemeinen geht es darum, was ist jetzt und hier dran? Wo bin ich auch gefragt als die Person, die ich bin, die ich auch diese Möglichkeit erkenne in diesem Moment und realisieren kann und vielleicht besser verwirklichen kann als wer andere. Also da bin auch ich gemeint, da bin auch ich gefordert mit meinen Talenten, mit meinen Interessen. Und wenn das übereinstimmt, dann ist eigentlich schon ein Mensch sehr gut unterwegs.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute nehme ich direkt aus dem Metaforum Sommercamp in Abano, Italien auf. Das Metaforum Sommercamp ist der Treffpunkt für Europas größte Weiterbildungsveranstaltung zu systemischer Beratung, Coaching und Therapie. Für diese Folge habe ich Birgit Mogler und Alexander Weseli eingeladen. Zur Person. Birgit Mogler ist eine erfahrene, sinnorientierte und systemische Beraterin, Personal- und Organisationsberaterin, Wirtschaftsmediatorin und lösungsfokussierter Business Coach. Sie war 25 Jahre im Personalbereich tätig, darunter 13 Jahre als Ressortleiterin der Personalentwicklung bei der ING. Seit 2011 arbeitet sie freiberuflich und bietet systemische Beratungen, Trainings zu Führen mit Sinn, Arbeiten mit Sinn, Mindful Leadership, Konfliktmanagement sowie Coaching für Führungskräfte und Teams an. Alexander Weseli ist ein österreichischer Psychotherapeut, Regisseur und Dokumentarfilmproduzent sowie Enkel des weltbekannten Psychiaters Viktor Frankl. Er arbeitet freiberuflich als Psychotherapeut und Regisseur, leitet das Viktor Frankl Medienarchiv in Wien, ist Mitgründer des Viktor Frankl Institute of America und lehrt Logotherapie. Die von seinem Großvater entwickelte sinnzentrierte Psychotherapie an der Online-Akademie für Logotherapie am Elisabeth-Lukas-Archiv. Sein preisgekrönter Dokumentarfilm Viktor and I porträtiert Leben und Werk Frankls und wurde international ausgezeichnet. Weseli realisiert weltweit weitere Filmprojekte mit psychologischem Schwerpunkt und unterrichtete an verschiedenen Universitäten, darunter München und Wien, und ist als Sprecher und Dozent im Bereich Logotherapie aktiv. Von daher freue ich mich sehr, diese beiden heute hier exklusiv in Abano in Italien begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Alexander und liebe Birgit.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ich habe jetzt ein, zwei Worte für euch gefunden, aber wärt ihr so lieb und würdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Genau, also ich stelle mich erstmal kurz vor, Birgit Mogler, ich komme aus Frankfurt, bin systemische Beraterin, Organisationsentwicklerin, Coach und sinnorientierte Beraterin. Ja, wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Ich glaube, was mir schon immer wichtig war, ist Entwicklung. Ich bin eigentlich Personalerin, Organisationsentwicklerin und auch Personalentwicklerin und habe mein Leben lang immer gelernt und war immer offen und neugierig, hat mich immer interessiert, ja, wie kann ich Menschen in ihrer Arbeit oder Unternehmen, in ihrer Weiterentwicklung der Kultur gut unterstützen.
Ja, Alexander Weseli, ich bin zweischienig unterwegs. Ich habe mich sehr früh interessiert für Film, für Medien und habe sehr früh begonnen, das Archiv meines Großvaters aufzuarbeiten, zu digitalisieren. Das sind also meterweise Tonbänder, Videobänder, Filme. Und über diese Arbeit bin ich eigentlich dann, hat mich begonnen zu interessieren, was mein Großvater so gemacht hat und in die Welt gesetzt hat. Ich kannte ihn persönlich und für mich war er so wie jeder Großvater halt eine interessante Figur in meinem Leben. Aber ich habe mich wenig dafür interessiert, was er denn eigentlich macht. Und das kam eigentlich erst später. Und durch dieses Digitalisieren dieser alten Bänder, da war ich auch gezwungen, eigentlich hineinzuhören und habe ihn da sprechen gehört und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich ganz interessant, was er sagt. Und so bin ich dann zur Logotherapie gekommen und heute bin ich Logotherapeut und bilde auch aus Logotherapie am Elisabeth-Lukas-Archiv in Bamberg.
Mhm. Jetzt habt ihr das tatsächlich sehr kurz gehalten, was spannend wird dann vielleicht auch für das Tiefere. Also eins kann man nicht vielleicht mal im Vorhinein sagen, nachher kommt so eine Frage, welche drei Bücher dich am meisten geprägt haben oder beeinflusst haben und nicht selten wird und trotzdem Ja zum Leben sagen gesagt, also von Günter Schmidt beispielsweise, bei mir steht es immer ganz weit oben. Das heißt von daher große Ehre und Freude, so einen Kenner dann auch wirklich aus dem Familiengefüge kennenzulernen. Könnt ihr das Menschenbild der Logotherapie nach Viktor Frankl kurz erklären?
Ja, also das Menschenbild jeder Psychotherapieform, jeder Schule in der Psychotherapie liegt zugrunde ein Menschenbild, eine Idee davon, wie denn der gesunde Mensch funktioniert, wie was menschliche Existenz bedeutet, was ein gutes Leben bedeutet, wo wir die Leute auch hinbringen wollen mit unserer Arbeit, mit unserer therapeutischen Arbeit. Und dieses Menschenbild unterscheidet sich in der Logotherapie ganz grundsätzlich von eigentlich allen Menschenbildern, in allen anderen Psychotherapieformen. Und zwar hat Frankl eine Dimension hinzugefügt, die es in keiner anderen Psychotherapieform gibt. Er nannte das die geistige Dimension, im Englischen die noetische, aus dem Griechischen nous, ganz bewusst, weil er also nicht ins Religiöse hineingehen wollte. Es wird auf die Seele genannt, auch früher hat man gesagt, es gibt die Seele und den Körper. Dann wurde aus der Seele die Psyche, also als die Naturwissenschaften übernommen haben, sozusagen. Und Frankl hat gesagt, naja, wenn man diese Psyche, die wird ja eigentlich immer reduziert auf Emotion und Kognition. Und dann haben wir halt statt Leib und Seele, haben wir Körper, Emotion und Kognition. Und Frankl hat gemeint, da ist was verloren gegangen, als der Seelenbegriff praktisch ausgetauscht wurde mit Kognition und Emotion. Da ist etwas Wesentliches verloren gegangen. Und zwar das eigentlich, was der Mensch im Kern ist, das eigentlich Menschliche, das, was ihn unterscheidet von anderen Lebensformen auch, nämlich die geistige Dimension, die anders ist und die sich auch hinwegsetzen kann, zum Teil über das Psychophysikum. Also der Mensch, der Mensch im Kern ist, im Gegensatz zu dem, was er hat. Wir haben eine Psyche und die kann gestört sein. Wir können emotional beeinträchtigt oder gestört sein. Unsere Kognition kann beeinträchtigt sein. Diese Dinge haben wir. Unser Körper kann natürlich krank werden. Aber der Mensch im Kern, die geistige Dimension, die ist jenseits von gesund und krank. Das ist der Mensch, der darüber auch entscheidet, wie er mit dem, was er hat, dem Körper und der Psyche, umgeht, was er damit macht und was er im Sinne dieser Einflüsse macht von Körper und Psyche, aber gegebenenfalls auch dagegen. Der kann sich auch dagegen entscheiden. Der kann sagen, also zum Beispiel, damit es nicht so abstrakt ist, ich habe Hunger, ich habe lange nichts gegessen, das heißt, mein Körper verlangt nach Nahrung, meine Psyche auch, die sagt, hol dir was zu essen, da gibt's was oder dort gibt's was oder möchtest du das oder jenes essen. Aber ich als Mensch kann entscheiden, nein, ich esse jetzt nicht, aus welchem Grund auch immer. Nehmen wir Extremfall Hungerstreik, nicht? Also für eine Sache, die ich als sinnvoll erkenne, kann ich auch Nein sagen zu den Bedürfnissen meines Körpers. Also Widerstände, die uns begegnen im Leben, in uns selber und außerhalb von uns selber, da kommt es darauf an, wie wir uns dazu einstellen, wie wir damit umgehen. Und da ist der Mensch frei. Also in der Logotherapie ist auch der freie Wille, spielt eine ganz zentrale Rolle. Und auch das ist ein Element, wo sich die Logotherapie ganz fundamental von Anfang an unterschieden hat von anderen Ansätzen. Wobei man sagen muss, heute es gibt auch eine Weiterentwicklung und viele andere Ansätze haben auch schon logotherapeutisches Gedankengut mit eingebaut oder anerkannt.
Mhm. Welche Rolle spielt für euch die Sinnfindung im therapeutischen Prozess oder im Coaching oder in der Beratung?
Also ich habe das Thema Sinn schon relativ häufig im Coaching. Ich habe viele Führungskräfte, die im Coaching sind, die sich oft die Frage stellen, sie haben alles erreicht, sie sind gut im Unternehmen aufgestellt und dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Oder auch Führungskräfte, die eigentlich nur noch am Arbeiten sind, ja, so, und dann sich die Frage stellen, ja, was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Für wen mache ich das eigentlich? Und ich arbeite vielleicht für einen großen Konzern, ja, und auf wen, für was richte ich mich eigentlich aus? Und das sind die Momente, wo wir dann eben gemeinsam überlegen. Also Sinn übersetze ich immer so in, was ist eigentlich meine Aufgabe? Was ist eigentlich zu tun? Welchen Beitrag möchte ich erbringen? Und als Führungskraft herausgesprochen für meine Mitarbeitenden, für das Unternehmen. Und wer will ich auch sein als Führungskraft? Denn wir haben ja immer die freie Wahl und können uns entscheiden. Und daran gekoppelt ist natürlich immer die Verantwortung. Und das sind Themen, das sind wichtige Themen, die wir im Coaching haben. Und ich habe auch viele Führungskräfte, die manchmal schon im Burnout sind und sich da genau diese Frage oft stellen.
Wie wichtig ist dann, also es gibt ja auch diesen neudeutschen Begriff Purpose. Wie inflationär wird der eurer Meinung nach eingesetzt? Purpose-driven Organization etc. Inwiefern würdet ihr das in Verbindung mit der Logotherapie sehen? Sinnfindung, Purpose, Logotherapie oder Coaching?
Es ist mit Sicherheit richtig, dass ein Unternehmen auch eine Ausrichtung hat. Also wofür sind wir als Unternehmen da? Für welche Werte stehen wir auch? Und gleichzeitig sehe ich auch die einzelne Person im Unternehmen und die hat auch ihr eigenes Wertegerüst. Ja, so, und es gibt schon so ein schönes Zitat von Viktor Frankl auch: Werte kann man nicht geben, sondern Werte muss man selbst finden. Und so sehe ich auch die Führungskräfte, dass die Führungskräfte versuchen, Sinnangebote zu machen tatsächlich, aber eben nicht den Sinn zu geben. So, und dann bleibt es ja bei jedem Menschen ganz individuell überlassen, ja, finde ich eine Arbeit, eine Aufgabe für mich sinnvoll oder nicht. Und das muss manchmal nichts mit dem Purpose zu tun haben, den das Unternehmen hat. Also es kann durchaus andere Gründe geben, warum jemand vielleicht eine ganz bestimmte Aufgabe verrichtet.
Würdest du sagen, dass es manchmal auch überladen ist? Also ich frage so ein bisschen, das heißt, alle Organisationen suchen jetzt ein bisschen Purpose, machen Teamworkshops und gehen in die Sinnfindung. Und dann erlebe ich so manchen Sachbearbeiter, der mir sagt, Danny, schöner Workshop, aber ganz ehrlich, ich komme hier, um Geld zu verdienen. Dann gehe ich wieder heim und dann reicht mir das. Wie würdest du dieses Spannungsfeld sehen zwischen ja, diesem Ansatz von vielen Teamentwicklern und Organisationsentwicklern, immer eine Sinnhaftigkeit zu sehen im Spannungsfeld Team, Organisation, Individuum?
Ich erlebe das in den Führungskräftetrainings so, dass wir irgendwann auch auf die Idee kommen, mal zu schauen, was ist denn eigentlich unser Purpose im Unternehmen? Und oft weiß das niemand. Ja, oft steht irgendwie etwas Schönes Geschriebenes im Internet oder im Intranet. Und dann schauen wir uns aber auch genau das an und stellen uns auch die Frage, passt das ja so auch zu mir selbst? Kann ich das vertreten? Und ich erlebe aber auch Unternehmen, da ist der Purpose richtig gut aufgesetzt, sodass es durch die ganze Organisation durchdrungen ist. So, das erlebe ich auch. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie es im Unternehmen implementiert ist, aus der Organisationsentwicklung heraus.
Mhm. Wie kann Logotherapie oder Coaching Menschen helfen, mit Krisen oder Leid besser umzugehen?
Ja, also es wurde schon angesprochen, die Sinnfrage ist in der Logotherapie das zentrale Thema. Das war das, was Frankl auch irgendwie als zum Pionier gemacht hat. Die Sinnfrage ist ja nicht neu. Also jede Religion stellt die Sinnfrage. Die Sinnfrage gab es immer schon. Die hat uns begleitet in der Literatur, in der Kunst. Aus irgendeinem Grund zum Beginn des 20. Jahrhunderts hat in der Psychologie und in der Psychotherapie niemand diese Frage gestellt. Und da war Frankl der Erste, der gesagt hat, Moment, das ist nicht nur so ein Randphänomen, das auch irgendwie mitspielt und auch irgendwie interessant ist, sondern das ist ganz zentral. Der Mensch will wissen, wofür arbeite ich, wofür existiere ich, wofür mühe ich mich ab, wenn das Leben schwierig ist oder auch, was mache ich mit all den Ressourcen, die ich habe, wenn es mir gut geht, wenn ich mir keine Gedanken machen muss, wovon ich lebe, dann ist die Frage des Wofür lebe ich eigentlich noch immer nicht beantwortet. Und die ist zentral, die kommt so sogar noch davor, die kommt sogar noch zuerst. Das war es, was Frankl auch gesagt hat, nachdem er im Konzentrationslager war. Er hat gesagt, da hatten wir nichts, da hatten wir keine Sicherheiten und nichts. Und da war die Frage nach dem Warum, nach dem Wozu überhaupt, die kam noch mehr heraus. Ja? Also das Warum, die Sinnorientierung, die ist nicht etwas, was gegeben werden muss oder eingelernt werden muss, die ist schon in uns drin. Frankl hat beobachtet, er hat aus anthropologischer Sicht als Arzt, er war ja Arzt, er hat sich selber auch nicht mehr als Arzt bezeichnet, gesehen, der Mensch hat eben verschiedene Aspekte und ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der psychophysischen Abläufe zu sehen, sondern die Menschen gerade, wenn es darum geht, dass Traditionen auch nicht mehr so ziehen, dann fragen sie sich, naja, nach welchen Regeln, nach welchen Strukturen richte ich mich eigentlich aus, richte ich mein Leben aus, auf welche Werte hin beziehe ich mich und mein Leben, welchen Sinn soll mein Leben einmal gehabt haben, wenn es dann vorbei ist. Das sind zentrale Fragen. Und wenn wir Ärzte, so hat mein Großvater gesprochen, wenn wir Ärzte darauf keine Antworten haben, dann fällt also ein ganz wesentlicher Teil des Menschseins und dessen, was der Mensch braucht, um auch gesund durchs Leben zu gehen und sein Leben als erfüllt zu verspüren, geht dann leer aus. Also wir müssen auf diese Fragen auch Antworten haben. Das geht natürlich rein in die Philosophie, also Frankl war ein Grenzgänger, aber so ist der Mensch eben, der interessiert sich auch, der transzendiert sich auch auf die großen Fragen hin. Es war ja auch so, dass viele Therapeuten, Psychotherapien der Meinung waren, wenn jemand die Sinnfrage stellt, dann ist das eigentlich schon ein Symptom, dass dieser Mensch krank ist. Und Frankl hat gesagt, nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ein Mensch, der sich diese Frage stellt, ist nicht nur nicht krank, der ist nicht neurotisch, sondern der ist sogar sehr gesund, weil es ist eigentlich ein Zeichen von geistiger Reife und von Mut auch, sich dieser Frage zu stellen, bewusst zu stellen und auch auszuhalten, dass man da nicht gleich Antworten findet. Und diese Antworten, die müssen eben von jedem Individuum selbst gefunden werden. Die können nicht vorgegeben werden. Und wenn heute oft die Rede ist von Sinn und Purpose, ist auch wichtig und ist schön, wenn wir das so vorgeben. Ne? Ist jedem vorbehalten zu sagen, ja, Sinn ist, wird gegeben oder gemacht oder ich mache mir meinen eigenen Sinn, nicht? Aber da ist man dann sehr, sehr weit weg von dem Begriff Sinn, wie Frankl ihn definiert hat, der immer gesagt hat, Sinn ist objektiv. Ja. Mhm. Sinn ist objektiv in einer Situation, der ist in der Welt und der kann eben nur erkannt werden und nicht gegeben werden. Er wird auch nicht gemacht, am wenigsten von den Therapeuten. Also der Logotherapeut, die Logotherapeutin, deren Aufgabe es ist nicht zu sagen, das oder jenes ist jetzt dein Sinn. Sinn wird auch nicht verschrieben, er wird im besten Fall beschrieben, indem man sagt, ja, da ist doch Möglichkeiten oder vielleicht hast du hier etwas übersehen, vielleicht ist hier etwas von Wert in deinem Leben, wofür es sich lohnt, sich auch einzusetzen. Und da ist ganz wichtig zu erkennen, dass der Mensch im Grunde auch ein sinnsuchendes Wesen ist und auch gar nicht so sehr über sich selber nachdenken will, im besten Fall. Sich selbst eigentlich übersehen will und sich mit Dingen in der Welt beschäftigen will und auseinandersetzen will und diese Dinge eben auch für sich finden muss und entscheiden muss. Und das heißt manchmal, ich habe einen Job in einer Firma und eigentlich ist das nicht der beste Job oder ich kann mich auch mit den Zielen dieser Firma gar nicht auseinandersetzen, aber ich bekomme da das Geld und mit dem Geld kann ich dann sehr viel Sinnvolles machen, das mir wichtig ist in meinem Leben, für das ich auch wichtig bin. Also immer dieses über den eigenen Tellerrand auch hinausdenken, hinausschauen. Und deshalb akzeptiere ich, dass ich da einen Job habe, den ich nicht so habe ich halt das Geld und dann bin ich zu Hause. Aber dann würden wir eben weiter die Frage stellen, und was geschieht dann mit dem Geld? Geld ist ein Mittel zum Zweck, zum Sinn im Idealfall. Was soll dann geschehen? Wofür lebt dieser Mensch sonst? Oder ich sage eben, es ist mir sehr wichtig, wofür ich meine Arbeitszeit auch einsetze. Und deshalb sollte das auch übereinstimmen, dass ich sage, diese Firma, dieser Betrieb setzt sich für dieses oder jenes ein. Nicht? Beispiel eine Versicherung, ne? Menschen helfen. Meine Arbeit ist wichtig, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen trocken oder langweilig ist. Aber das Ziel, nicht aus dem Auge zu verlieren, mit meiner Arbeit verändert etwas in der Welt, mit meiner Arbeit, mit der Energie und Zeit, die ich einbringe, mache ich die Welt ein bisschen besser, setze ich etwas Sinnvolles in die Welt. Und dieser Mensch, der sich dessen bewusst ist, der ist im Allgemeinen, das kann man nachweisen, auch resilienter, widerstandsfähiger und geht mit einem Gefühl der Zufriedenheit auch durchs Leben.
Ja, das finde ich dann auch nochmal ganz wichtig und spannend. Also jetzt gerade in 2 Wochen kommt mein nächstes Buch zum Thema Resilienz raus. Und natürlich habe ich Frankl dann auch als Zitatengeber immer wieder genutzt. Und jetzt, wo ich quasi nicht einen Zeitzeugen, sondern ein persönliches Familienmitglied, ich zitiere ihn gerne, ich nehme gerne seine Beispiele, vorhin Dr. Damir Del Monte hat ihn herangezogen. Aber kannst du vielleicht, der auch ihn persönlich kannte und die Quellen so ein bisschen kennt, den erkenntnistheoretischen Weg vielleicht beleuchten? Also er hat ja irgendwann eine Erkenntnis oder eine Eingebung, eine Entwicklung gehabt, wie sich sein Theoriegebilde oder sein Glaube daran entwickelt hat.
Ja, also da gibt es das alte Missverständnis, es geht auf ein Buchcover zurück, wo das ohne sein Einverständnis gedruckt wurde und er hat das gleich wieder zurückziehen lassen. Das Missverständnis, dass seine Theorien irgendwie aus dem Erlebnis des Holocaust hervorgegangen wären, das stimmt nicht. Er hat die Logotherapie entwickelt schon lange vorher. Also das war das Wien der 20er Jahre. Er war ursprünglich war fasziniert von Sigmund Freud. Nicht? Der hat praktisch die Türen geöffnet, diese neue Wissenschaft gegründet, Psychotherapie. War nicht ganz einverstanden mit allem, was Freud so gesagt hat. Und dann war er eher interessiert an den Theorien von Alfred Adler, der schon vom Ego ein bisschen weggegangen ist und gesagt hat, der Mensch ist auch Teil einer Gruppe, einer Gesellschaft. Der Gesellschaft und möchte sich da einbringen. Und das war aber letztlich dann auch nicht genug für ihn. Das hat er gemerkt, da fehlt noch etwas. Und da hat er eben gesagt, das, was fehlt, ist, dass der Mensch letztlich ein sinnsuchendes Wesen ist. Und der Sinn kann sein in der Gemeinschaft, der kann sein in vielen Dingen. Und das lässt sich nicht so festmachen. Und der wesentliche Punkt ist aber, dass es nicht wiederum ums Ego geht. Und das ist der große Unterschied zu Freud und zu Adler. Man könnte so verkürzt sagen, nicht Freud und das Luststreben, also das Ego, der Mensch möchte viel Lust erleben, oder Homöostase, also Equilibrium.
Gleichgewicht.
Ja, Gleichgewicht, danke. Und Adler, der gesagt hat, der Mensch will Macht, nicht? Und Frankl hat gesagt, naja, wenn der Mensch Lust strebt oder nach Macht strebt, dann ist eigentlich schon was schiefgegangen. Dann ist die Sinnsuche eigentlich schon schiefgegangen. Dann hat der Mensch nichts in der Welt gefunden, objektiv, für das es sich lohnt, sich einzusetzen, sich hinzugeben, auch einer Aufgabe, einer sinnvollen Aufgabe. Und dann kommt der Bumerang, wie ein Bumerang, der ausgeworfen wird, dann fällt der Mensch eigentlich wieder auf sich zurück und sagt, naja, wenn meine Existenz schon keinen Sinn hat, dann soll es wenigstens angenehm sein, Luststreben, oder dann möchte ich wenigstens die Kontrolle und möchte ich angesehen sein und respektiert sein. Aber das sind eigentlich schon Fehlentwicklungen, das ist nicht das Ziel. Und auch das Ziel von Therapie ist, von Psychotherapie soll nicht sein oder ist es auch nicht, dass die Leute angenehmer leben oder dass sie glücklicher sind, kann es auch gar nicht sein. Ja? Oder dass sie mehr Lust empfinden. Freud hat mal gesagt, der Sinn einer Psychotherapie ist, dass der Mensch wieder arbeitsfähig wird, also funktionieren und Lust empfinden kann. Und dem entgegen hat Frankl gestellt, nein, der Mensch soll leidensfähig sein, da haben wir die Resilienz, leidensfähig, also der Mensch soll stark genug sein, um umgehen zu können mit den Widerständen, die sich in jedem Leben aufmachen und mit denen wir alle konfrontiert sind. Letztlich Leid, Schuld und Tod, die großen Themen, die Leiden verursachen. Und also das kann der Mensch aushalten und er soll liebesfähig sein, also mehr als nur Lust, sondern auch die Liebe als menschliches Phänomen. Da ist ein dimensionaler Unterschied. Nicht? Und also da haben wir die Resilienz, aber Resilienz eben immer im Sinnkontext, also immer die Frage des Sinns, die da entscheidend ist, will ich resilient sein, ja oder nein, aber ja, warum, wofür, für welche Sache, der ich dienen möchte oder für welche Person muss ich stark sein und möchte ich stark sein. Die Sinnfrage spielt da hinein und das ist vielleicht der größte Unterschied und das ist die Grundlage. Und so hat sich das entwickelt und so hat sich Frankl dann letztlich getrennt von Freud, von Adler und hat auch gesagt, jetzt möchte ich noch mehr lernen von meinen Patienten, weil er gesehen hat, es gibt Patienten, es gibt Menschen, die eigentlich ein sehr schwieriges Leben haben und sehr viele Schicksalsschläge aushalten mussten und denen geht es aber relativ gut, die gehen stabil durchs Leben, die gehen vielleicht sogar mit viel Freude durchs Leben. Und andere, die haben ein relativ gesehen einfaches Leben, wo man sagen könnte, da, ja, das wünscht man sich doch eigentlich und denen geht es schlecht oder die sind schnell überfordert, wenn noch ein bisschen mehr Arbeit zu tun ist zum Beispiel. Nicht? Und da hat er gesagt, was ist der Unterschied? Was fehlt hier? Ist es nur die Quantität? Mehr Arbeit, weniger Arbeit? Mehr Stress, weniger Stress? Nein, er hat gesehen, das ist eine Sinnfrage. Die sagen, ich habe etwas oder jemanden für den ich lebe, ich habe eine Aufgabe, der ich diene, die ich noch zu Ende führen möchte, wo ich gebraucht werde. Die gehen stabiler durchs Leben, die sind resilienter. Resilienz als Nebeneffekt. Die sind glücklicher. Glück auch als Nebeneffekt und nicht als etwas, was man direkt anstreben kann. Und wenn dieser Sinn eben fehlt, dann tut sich er nannte das existenzielles Vakuum auf, also so eine Sinnleere, eine innere Sinnleere, ein Gefühl der abgrundtiefen Sinnlosigkeit. Und wenn da kein Sinn gefunden wird und diese Sinnlosigkeit, dieses existenzielle Vakuum über längere Zeit andauert, dann kann es sein, dass Menschen in eine Depression, die auch nicht zu unterscheiden ist äußerlich von einer klinischen Depression, also sie kommen auch in der Früh nicht aus dem Bett und haben Suizidgedanken, dann kann sich so eine, wie er es nannte, noogene Depression, also eine Depression, die verursacht wird durch das Fehlen von Sinn, kann sich dann einschleichen und dann haben wir es mit einem klinischen Bild einer Depression zu tun. Und er hat das ungefähr bei 20-25% angesetzt aus seinen eigenen Beobachtungen. Also Menschen, die völlig gesund sind, körperlich, psychisch völlig gesund sind, aber eben an einem existenziellen Vakuum leiden, an einer noogenen Depression leiden. Und das ist vielleicht die Erklärung, wo man auch heute sieht, es gibt immer noch etwa in dem Prozentsatz eine Anzahl von depressiv klinisch diagnostiziert depressiven Menschen, die überhaupt nicht ansprechen auf Antidepressiva, überhaupt nicht ansprechen auf therapeutische Gespräche, wo sich so um die psychischen Mechanismen dreht und wie man denn jetzt so den Lebensstil ändern könnte, um wieder um diese Depression loszuwerden. Also die Sinnfrage ist dann auch immer schlagend, wenn es dem Menschen schlecht geht. Oftmals steckt sie dahinter. Nicht immer ist sie die Ursache für Probleme, aber sie ist fast immer eine Möglichkeit, das Leben dieser Person wieder zu verbessern und ihnen zu helfen, auf die Beine zu kommen.
Das heißt, wenn wir jetzt mal schwenken vom Therapeutischen, das heißt Menschen, die in einer Existenzkrise sind, versus zum Coaching, wo wir tendenziell eher nicht mit kranken Menschen arbeiten, sondern gesunden und dann auch im Business-Coaching. Birgit, wie setzt du bestimmte Prinzipien aus der Logotherapie in deiner Arbeit mit Führungskräften und Teams ein?
Also der Alexander hat das ja gerade erzählt. Ich habe ein schönes Beispiel von einer Versicherung. Da war die Situation, der Mutterkonzern sitzt im Ausland. Die Menschen, die dort arbeiten, haben das Gefühl, sie haben keine Freiheit mehr. Also sie haben die Freiheit, nicht mehr Entscheidungen zu treffen und die Krankheitsquote ziemlich hoch in den Einzelteams. Und wir haben zusammen gearbeitet. Und als erstes habe ich sie gefragt, wenn es ihnen denn nicht mehr gefällt, warum sie nicht ihren Job wechseln. Und dann haben alle gesagt, naja, so schnell geht das nicht. Ne? Wir arbeiten schon sehr lange hier und wir verdienen hier unser Geld. Wir haben Standard, woanders würde ich kein Geld mehr, nicht so viel verdienen. Und dann haben wir überlegt, okay, und wie können wir, wenn wir die Bedingungen nicht ändern können, wenn die Situation so ist, ja, wenn die Bedingungen nicht zu ändern sind, ja, welche Freiheiten haben die Einzelnen doch mit der Situation umzugehen? Und was sehr spannend war, wir waren dann auf der Sinnsuche, wir haben Sinngespräche, Sinnfindungsgespräche geführt und in jedem Team, ich habe mit mehreren Teams gearbeitet, kam interessanterweise immer die gleiche Lösung, obwohl die Teams sich nicht untereinander abgesprochen haben, denn sie haben in der Zeit, wo das Ahrtal überflutet war, haben sie den Ahrtal-Opfern geholfen, wieder ihre Häuser aufzubauen und da war der Sinn für die Mitarbeitenden einfach nicht mehr sichtbar, obwohl der Sinn da war. Also eine sehr sinnvolle Aufgabe als Versicherung, Menschen zu unterstützen in Not. Und die Lösung für die Mitarbeiter war dann demnächst, wenn wir demnächst in ein Teammeeting gehen, dann gehen wir vorher immer noch mal in die Schadensstelle und schauen uns noch mal an, ja, was wir Gutes getan haben für die Menschen, die bei uns versichert sind. Und die Teammitglieder in diesen Teams sind ganz anders am Abend nach Hause gegangen, als sie morgens kamen. Und eigentlich fand sie es ein bisschen lustig, dass wir über den Sinn reden. Ja, so, und später waren sie ganz sinnerfüllt tatsächlich, also auch ein großer Stolz, ja, dass sie dazu beitragen, Menschen zu unterstützen in Not.
Was gibt's da vielleicht für, wenn ich jetzt Zuhörerinnen hier habe, die sagen, okay, die zweifeln gerade an ihrem Job oder haben gerade einen Frust oder stellen sich so die Sinnfrage, welche Reflexionshilfen würdest du denen mit an die Hand geben, wo man sagen kann, okay, nutzt das vielleicht mal als Reflexionstool, als Mittel, um euch neu zu justieren, um einen neuen Kompass zu finden, eine Ausrichtung vielleicht. Gibt es da etwas?
Also ich gebe kaum irgendwie Reflexionsfragen mit, sondern wir klären das gemeinsam im Gespräch. Also wir sind in ganz intensiven Gesprächen miteinander. Und für mich ist schon wichtig zu wissen, auf was oder wen richtet sich jemand aus? Und oft ist vielleicht diese Sinnorientierung einfach nicht mehr gegeben. Und es kann ja auch sein, dass jemand zum Beispiel eine Aufgabe hat, ja, die vielleicht nicht besonders herausfordernd ist, ja, und deswegen jemand unzufrieden ist. Und es kann auch sein, dass genau die Person dazu beiträgt, ja, dass ein gutes Betriebsklima zum Beispiel oder ein gutes Teamklima vorherrscht. Und wie wichtig ist es, dass diese Person genau in diesem Team da ist und vielleicht die anderen unterstützt. Und das versuchen wir dann oft eben halt auch gemeinsam zu erarbeiten. Ja? Also für was ist es gut, ja, in diesem Team zu sein? Für was ist es auch gut, für den Kunden da zu sein, sich auch auf den Kunden auszurichten? Der wird manchmal vergessen. Ja, so, und was tun wir eigentlich ja dem Kunden Gutes? Und das ist ja letztendlich auch mein Beitrag, ja, fürs Unternehmen und natürlich auch für den Kunden, um etwas besser zu machen. Das ist eine Dienstleistung. Und jeder ist einzigartig und einmalig. Und mit dieser Einzigartigkeit und Einmaligkeit kann ich eben halt auch meinem Kunden begegnen.
Mhm. Dankeschön. Alexander, wie beeinflusst deine familiäre Verbindung zu Viktor Frankl deine Sichtweise auf die Logotherapie?
Das ist ein bisschen schwierig für mich, objektiv zu beantworten, weil ich ja nur diese Sichtweise kenne.
Ja. Wäre subjektiv.
Ja, also ja, ja. Ich habe mich eben zunächst gar nicht so für die Logotherapie interessiert. Mhm. Ich habe natürlich immer irgendwie so Gespräche mitbekommen. Mein Großvater war ja ständig auch unterwegs in aller Welt und hat unterrichtet oder Vorträge gehalten. Und wenn er dann zurückkam, dann hat er erzählt. Und das waren eigentlich immer sehr schöne, habe ich sehr schöne Erinnerungen. Weil das auch doch manchmal auch uns Kindern, meiner Schwester und mir so in auf einfache Weise erzählt hat, was er so erlebt hat und Fallbeispiele, also Menschen, die irgendwie ein schweres Schicksal erlitten haben und dann eine gute Antwort drauf gefunden haben und wieder neue Sinnperspektiven gefunden haben, trotz oder gerade wegen ihrer schwierigen Situation. Das heißt, so von dieser Seite, so von Fallgeschichten und so, da habe ich schon früh mitbekommen, worum es denn geht in der Logotherapie, sodass ich dann später, als ich es auch offiziell gelernt habe, ich war dann ein Schüler von seiner prominentesten Schülerin, Dr. Elisabeth Lukas, als ich dann die Theorie gelernt habe, da war ich eigentlich nicht wirklich groß überrascht oder habe irgendwas gelernt, was da jetzt nicht zusammengepasst hätte mit dem Bild, das ich hatte von seiner Arbeit und auch von ihm. Also er war ja auch ein Mensch, der das überzeugt war von dem, was er sagt und seinem Menschenbild und das auch selber gelebt hat und vorgelebt hat.
Mhm. Also ich habe es schon erlebt, ich habe dieses Ikigai, das ist ja relativ populär, also dieses japanische Modell, wo man so ein bisschen schaut in unterschiedlichen Kreisen, was tue ich, was kann ich, wofür kriege ich Geld etc. Und ich habe dann schon Menschen erlebt, die irgendwie sehr frustriert waren, wenn sie plötzlich nicht in den nächsten 20 Minuten den Sinn ihres Lebens dort entdeckt haben und irgendwie den Nukleus ausfüllen konnten und dann so ein bisschen frustriert waren. Ich habe gehört oft, dass ich jetzt in 20 Minuten hier meinen Sinn des Lebens finde bei dir und jetzt das nicht passiert und jetzt bin ich immer noch so in meinem existenziellen Vakuum. Was ratet ihr Menschen, die gerade so eine innere Leere oder so ein existenzielles Vakuum erleben?
Also da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Es hat auch jemand mal meinen Großvater gefragt, Herr Frankl, ich habe jetzt keine Zeit, Ihren Vortrag anzuhören, weil ich muss weg. Können Sie mir kurz sagen, was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Und die Geschichte hat er gern erzählt, um dann auch zu sagen, ja, also so einfach ist es nicht. Der Sinn ist eben ganz spezifisch zu sehen. Also man kann über den großen Lebenssinn reden, nicht? Also gibt es überhaupt so etwas wie Sinn? Das ist ja letztlich eine Frage, eine Glaubensfrage, ja, wo man sich entscheiden kann, es gibt ihn nicht. Wenn das so ist, welchen Sinn hat dann mein Leben oder welchen Sinn möchte ich meinem Leben geben? Da haben wir schon mehr Kontrolle darüber. Und das ist wiederum verbunden dann letztendlich mit dem Sinn hier und jetzt in dieser spezifischen Situation, dass individuelle Personen betrifft. Das heißt, da lässt sich auch nicht so eine einfache Antwort geben, sondern der ist eben herauszufinden, herauszulesen. Der Gestaltpsychologe Max Wertheimer hat gesprochen vom Aufgabencharakter der Situation. Also die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die sind begrenzt und die kann man aber auch objektiv benennen. Die existieren in einer Situation als Möglichkeiten und wir sind eigentlich als Menschen in die Situation geworfen worden, diese Möglichkeiten zu verwirklichen oder zu sagen, ich möchte keine, ist ja auch eine Entscheidung, ist auch eine Möglichkeit, zu sagen, ich halte mich da zurück. Aber von welchen Möglichkeiten, die jetzt bestehen, welche ist die sinnvollste, welche möchte ich realisieren und in eine Realität umwandeln. Und das tun wir, ob wir es wollen oder nicht. Also wir haben Wahlzwang, ja? Wir müssen uns entscheiden. Aber im Allgemeinen geht es darum, was ist jetzt und hier dran? Wo bin ich auch gefragt als die Person, die ich bin, die ich auch diese Möglichkeit erkenne in diesem Moment und realisieren kann und vielleicht besser verwirklichen kann als wer andere. Also da bin auch ich gemeint, da bin auch ich gefordert mit meinen Talenten, mit meinen Interessen. Und wenn das übereinstimmt, dann ist eigentlich schon ein Mensch sehr gut unterwegs. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigung, wie war die Frage nochmal?
Was ratet ihr Menschen, die gerade eine innere Leere oder ein existenzielles Vakuum
haben? Also zuerst einmal ist zu sagen, wenn jemand sagt, ich sehe jetzt keinen Sinn in meinem Leben, dann ist das eben etwas, was man wirklich, wozu man einem Menschen gratulieren kann, dass er diese Einsicht hat, dass er diese Erkenntnis hat und sich dieser Frage überhaupt stellt. Das ist nichts Krankes, das ist der Mensch, der frei ist und sich Gedanken macht über die Welt und über sich selber und über den Sinn. Und da gehört auch ein gewisser Mut dazu, auch zu sagen, ich sehe da jetzt nichts, ich muss da nachschauen. Das verbindet einen ja, oder da ist man im selben Boot wie die größten Philosophen, die je auf der Erde herumgegangen sind, nicht? Also das ist bestimmt keine Krankheit. Dass man den Sinn nicht immer gleich sehen kann, auch den Sinn, den man für sich selber, für sein Leben, den Dingen, die man sich widmen mag, dass die nicht immer in unserem Blickfeld sind, das ist leider so. Und da braucht es auch manchmal Geduld. Aber Frankl hätte gesagt, da ist schon eine Sinnmöglichkeit, ein Sinnanruf, nämlich weiterzusuchen und genauer hinzuschauen. Und das braucht eben manchmal Geduld und da muss man dranbleiben, bis man eben etwas gefunden hat. Natürlich ist da immer groß, mit großem Rufzeichen zu vermerken, nicht immer ist die Sinnfrage auch wirklich das, was sie erscheint und ein Ringen um diese großen Fragen. Manchmal kann auch eine klinische Depression dahinter stecken. Also muss den Menschen immer als Ganzes anschauen. Es kann auch ein körperlich depressiv, also der genetisch vielleicht zu Depressionen neigt, ja, in einer Depression, der wird auch sagen, mein Leben hat keinen Sinn. Aber da hat es keinen Sinn, über den Sinn zu sprechen und Sinn zu suchen, sondern dem Menschen muss auch wirklich geholfen werden, auf medizinische Art und Weise, auf pharmazeutische Art und Weise wieder in die Balance zu kommen, um dann Gespräche über die tieferen Inhalte, um den Sinn, um die Sinnsuche wieder aufzunehmen.
Mhm. Wie unterscheidet sich eurer Meinung nach die Logotherapie von anderen therapeutischen Ansätzen in der Arbeit mit Krisen?
Ich würde sagen, was maßgeblich für mich der Unterschied ist in der Logotherapie, dass wir mit der noetischen Dimension arbeiten. Also das ist die Dimension, wo ich immer die Freiheit habe, einfach selbst zu entscheiden und gleichzeitig natürlich auch die Verantwortung trage für meine Entscheidung. Und ich glaube, das fällt mir im Coaching viel auf, dass ich einfach Menschen da sehe, die glauben, dass sie nicht mehr, also dass es keine Möglichkeiten einfach mehr gibt. Ja, so, und dass sie nicht Stellung nehmen können, ja. Also egal, ob mein Unternehmen jetzt gerade Stellen abbaut
Oder ich habe jetzt gerade ein Unternehmen, die machen sich gerade große Sorge, weil die KI vielleicht ihre Arbeitsplätze verändern oder vielleicht auch reduzieren wird. Und da könnte ich jetzt einfach Opfer der Bedingungen oder der Situation sein. Und auf der anderen Seite ist ja dann auch die Frage gestellt, was ist jetzt zu tun für mich? Also was ist jetzt meine Aufgabe? Und wir arbeiten dann schon gemeinsam auch Möglichkeiten, um diesen Möglichkeitsraum einfach wieder zu vergrößern. Also was gibt es? Also wir machen ganz nach Dr. Elisabeth Lukas den Sternenhimmel auf. Ja, wir überlegen tatsächlich ja, welche Möglichkeiten gibt es? Und am Ende haben wir oft ganz viele Möglichkeiten da stehen. Und das ist ja schon der erste Schritt, überhaupt zu merken, wow, ja, so viele Möglichkeiten gibt es. Und vielleicht gibt es auch welche, die dann wieder verworfen werden, die nicht passen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, am Ende auch so eine Entscheidung zu treffen, so aus dem Inneren heraus, aus dem Gewissen, welche Möglichkeit spricht mich am meisten an. Und das ist dann auch die Sinnhafte, ja, so für die Person. Ja, das macht jetzt Sinn für die Person, genau dieser Möglichkeit eben zu verfolgen und sie auch zu verwirklichen vor allen Dingen.
Also das heißt, wenn wir so ein bisschen nach Stephen R. Covey gehen würden, so dieses Circle of Influences, das heißt, dass ich mich, also einmal meinen Handlungsraum, meinen Interessensbereich, dass ich den erweitere, indem ich handlungsfähig bin und dann Sinnhaftigkeit, Handhabbarkeit, Erlebbarkeit quasi erlebe. Habe ich das richtig? So.
Herr Franke sprach von den drei Hauptstraßen zum Sinn, wenn man so will. Also die drei Arten, in denen wir Sinn begegnen in der Welt, Sinnmöglichkeiten. Und zwar das erste ist mal sehr naheliegend, das, was wir tun, er nannte das die schöpferischen Werte. Also das, was wir mit unserer Arbeit, unseren Schaffen in die Welt setzen. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, Sinn zu begegnen in dem, was wir aus der Welt herausnehmen und in uns aufnehmen. Also die andere Richtung. Und da sprach er von den Erlebniswerten. Also wenn ich Werte erlebe, Schönheit, Kunst, die Wahrheit, wenn ich als Wissenschaftler arbeite. Das ist so irgendwie, dass, wenn man Leute fragt, kommt das meistens so, ja, solange ich lebe und erlebe, solange ich was tun kann, solange ich meine Arbeit machen kann, ist mein Leben sinnvoll. Solange ich was Schönes erleben kann, ist mein Leben sinnvoll. Frankl hat aber noch eine dritte Kategorie hinzugefügt, nämlich die Einstellungswerte. Er hat gesagt, wenn auch manchmal die schöpferischen Werte da einfach nicht mehr viel da ist, weil jemand krank ist, weil jemand alt ist, weil jemand zu jung ist. Wenn auch die Erlebniswerte eingeschränkt sind, auch wieder Krankheit und so, wenn ich zum Beispiel ans Bett gefesselt bin, ja, verliert dann das Leben jeden Sinn? Nein. Auch dann gibt es noch Sinnmöglichkeiten zu verwirklichen, nämlich dann wird es ganz entscheidend, wie ich mich einstelle zu meinem Schicksal, zu diesem Leiden und immer hervorzuheben, also Leiden, das nicht beseitigt werden kann, wenn es aus der Welt geschafft werden kann, dann hat das natürlich Priorität, schöpferischer Wert, ein Problem wird gelöst, aber es gibt eben auch die Schicksalsschläge, die Probleme, die uns das Leben zuwirft, wo wir nichts tun können, die wir akzeptieren müssen oder eben nicht akzeptieren, wir sind ja frei. Und wie wir die eben ertragen, was unsere Antwort ist, da hat der Mensch auch immer dann, auch in diesen Grenzfällen, in diesen Extremsituationen, immer noch die Freiheit zu entscheiden, vielleicht nicht die Sache zu verändern, aber sich selber zu verändern. Wie nehme ich dieses Leiden auf die Schulter? Wie begegne ich diesem Leiden?
Ich glaube, da sind wir bei einem ganz wichtigen gesellschaftlichen Punkt, wenn man das Thema Arbeitslosigkeit betrifft, Eintritt in die Rente plötzlich. Erst war ich CEO, Geschäftspreisleiter, you name it, und plötzlich bin ich, Anführungsstrichen, nur Rentner. Oder ich war eigentlich gerade Boss bei einer großen Versicherung, jetzt hat KI den Job übernommen, jetzt bin ich ersetzt worden durch einen Algorithmus. Oder ich war Arzt in Syrien, jetzt bin ich in einem Flüchtlingsheim und darf nicht mal die Straßen kehren. Ich glaube, da sind genau diese Hebel, wo die Menschen dann, glaube ich, in so ein Loch fallen können, weil sie ihrem Wesen nicht mehr nachkommen können vielleicht.
Richtig, richtig. Also plötzlich eine sinnvolle Aufgabe, ein Sinn. Kann auch ein Mensch sein, ein geliebter Mensch, nicht? Das ist ja auch Sinn. Also auch Sinn muss nicht eine Sache sein, kann auch ein Mensch sein. Wenn das plötzlich wegfällt, dann kann auch das, dieser Übergang, dieser Verlust zu einem Sinnvakuum führen. tut es eigentlich auch immer, nicht? Und manchmal verharren dann die Menschen in dieser Situation, die sehen dann keinen Ausweg. Also ist dann jetzt eine Leere, nicht? Ich hatte ein Wofür und dafür habe ich mich eingesetzt und gesehen, wie ich mich eingebracht und plötzlich fällt das weg und dann ist der Mensch nicht mehr orientiert auf etwas hin. Dann muss eben was Neues gefunden werden letztlich. Also das Leben ist nicht vorbei, wie es vorbei ist und die Sinnmöglichkeiten, die werden durch eine Krise nicht weggenommen, aber sie werden verändert. Dann ist eben was anderes dran. Und da bei diesen Übergängen zu helfen, wo der Mensch manchmal eben in Gefahr läuft, auch in so ein Fahrwasser zu kommen, wo dann nichts mehr weitergeht und in ein Sinnvakuum zu versacken, da ist es oft manchmal notwendig, wenn der Mensch das nicht alleine schafft, zu sagen, naja, jetzt schauen wir mal gemeinsam, jetzt gehen wir gemeinsam in den Freiraum hinein und schauen, was denn da noch für Dinge sind. Nicht was gut ist für mich, sondern wofür bin denn ich noch gut? Für was oder für wen in der Welt bin ich noch da? Ist es wichtig, dass ich da bin? Und welche Dinge kann ich und auch nur ich in diese Welt noch setzen, in diese Welt hineinbringen? Und deshalb lohnt es sich, auch wenn es schwer ist, auch wenn es unangenehm ist, noch das Leben zu erhalten und weiterzuleben.
Dann sind wir ja auch richtig bei Günter Schmidt mit dem Thema Aufmerksamkeitsfokussierung quasi. Wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Ist es jetzt mein Lehrstuhl, an dem ich jahrelang promoviert oder habilitiert oder was weiß ich gemacht habe und das war mein Kernstück und jetzt gibt es diesen Lehrstuhl nicht mehr, weil sie es aufgelöst haben und wo finde ich jetzt quasi meine neue Bedeutung und Sinngebung?
Genau, der Mensch verharrt ja manchmal so, man kann das vergleichen mit einem Zimmer, man geht von einem Zimmer ins nächste, wenn man die Tür zumacht, dann dreht man sich um, macht die Tür zu. Und wenn so ein Lebensabschnitt vorbeigeht, dann kann es passieren, dass man so verharrt mit dem Blick auf die geschlossene Tür und sagt, ach, wie war das schön, was da hinter der Tür war, nicht? Aber normalerweise, wenn man von einem Raum in den anderen geht, dann drehen wir uns auch wieder um und schauen, okay, was ist jetzt dran? Was ist hier in diesem Raum für Möglichkeiten, die es wert sind, verwirklicht zu werden?
Genau, und wenn ich nochmal auf den organisationalen Kontext schaue, aus meiner Sicht ist die Logotherapie nicht nur für Intervention geeignet, sondern auch für Prävention. Und es gibt einige Unternehmen, die auch ihren Mitarbeitenden zum Beispiel in dieser Phase Übergang in den Ruhestand nochmal ein Coaching anbieten. Und wo wir dann genau drauf schauen, wie ist das Wertesystem aufgestellt? Also habe ich ein pyramidales Wertesystem? Das bedeutet in der Logotherapie, ich habe nur einen Wert. Ja, so, und wenn dieser Wert wegbricht, wenn ich dann in den Ruhestand gehe und wenn das meine Arbeit war, wenn das der größte Wert war, dann fällt jemand vielleicht in ein ganz tiefes Loch. Und es ist gut, auch vorher, also präventiv, sich schon zu überlegen, welche Werte gibt es denn noch neben dem Wert Arbeit, also dann über ein horizontales Wertesystem nachzudenken. Also was gibt es noch, was auch wichtig ist in meinem Leben, wo ich auch einen Beitrag leiste und nämlich auch über die erwerbliche Arbeit darüber hinaus. Also den Übergang in den Ruhestand auch zu gestalten als präventive Maßnahme und nicht nur als Intervention.
Ja, da würde ich vielleicht für die Zuhörerinnen noch so eine kleine Interventionsmöglichkeit vorstellen, die ich ganz, ganz hilfreich finde. Nennt sich das Rad der Werte, wo man so ein bisschen rausarbeitet, was einem die wichtigsten Werte sind. Und dann kann man so auf 6, 7, 8 Werte kommen. Und dann eigentlich schauen, wie stark lebe ich diesen Wert eigentlich gerade aus? Und wenn ich halt einen bestimmten, keine Ahnung, Leistungs-, Wachstumsorientierung hatte, persönliche Entwicklung hatte, der sehr stark war, weil ich in dem Job das ausgelebt habe. Und dann gibt es aber einen anderen Wert wie Gemeinschaft, wie man das quasi verschieben kann. Und ich glaube, wenn man dann, ist man genau bei der Aufmerksamkeitsfokussierung, wenn ich merke, okay, ich habe nicht nur einen Wert, ich habe unterschiedliche Werte. Ich tue jetzt was für die Gemeinschaft, früher habe ich mehr was für mich getan. Dann hebt sich das so ein bisschen auch auf und man kann andere Sachen stärken und wieder eine neue Sinnhaftigkeit vielleicht finden.
Genau, und es gibt einfach Menschen, die dann bei dem Übergang in den Ruhestand dann eben vielleicht irgendwie für die Umwelt etwas tun oder vielleicht auch für Kinder ihnen Nachhilfe geben. Und da stecken ja auch immer Werte dahinter, hinter diesen Handlungen. Und wir arbeiten sehr konkret diese Handlung. Dahinter steckt immer ein Wert und die Überlegung ist ja, was kann mein Beitrag sein?
Mhm. Könnt ihr konkrete Beispiele schildern, in denen Menschen durch Logotherapie oder logotherapeutische Maßnahmen neue Lebensziele entdeckt haben?
Ja, ich habe mal eine Mitarbeiterin im Coaching gehabt, die wollte unbedingt Führungskraft werden und ist durch ein Assessment Center durchgefallen und war bei mir, um aufzuarbeiten, warum sie durch das Assessment Center gefallen ist. Und Genau, das haben wir nicht gemacht, die Warum-Frage gestellt, warum ist sie durchgefallen, sondern meine Frage war eher, wozu, also wieso möchte sie denn eigentlich Führungskraft werden? Ja, und sie sagte damals, ja, ich bin jetzt einfach dran, bei uns gibt's einfach keine Fachkarriere und ich muss in Führung, um einfach mehr Geld zu verdienen und mich weiterzuentwickeln. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, was bedeutet denn eigentlich Führung? Ja, und am Ende ist sie rausgegangen und hat gesagt, dieser Gedanke, also auch ein neuer Gedanke, ja, Menschen zu unterstützen in ihrer Entwicklung, ja, also Personalentwicklung, ja, sie weiterzubringen, ja, mit ihnen gemeinsam Ziele zu erreichen, ein gutes Team zu führen, eine gute Teamkultur zu entwickeln. Mit dem Gedanken ist sie rausgegangen und sie ist dann später wieder ins Assessment Center und war sich für sich auch wirklich klar, also auch so aus dem Innersten heraus, ja, was ist der Grund, warum ich wirklich in Führung gehen will, nämlich nicht wegen dem Geld, ja, oder wegen Schulterklappen vielleicht, ja, im Unternehmen, sondern tatsächlich, ja, weil es einfach eine sinnvolle Aufgabe ist, ja, Menschen eine gute Kultur zu gestalten oder sie darin gemeinsam wirken zu lassen.
Sehr schön. Wie geht ihr mit Klientinnen um, die Schwierigkeiten haben, einen Sinn im Leben zu finden?
Also, ja, da gibt's eben, das ist die Hauptaufgabe in der Logotherapie. Wie macht man das denn? Also die Logotherapie ist keine sehr methodenlastige Therapieform, aus dem Grund, allein schon aus dem Menschenbild, weil wir eben sagen, jeder Mensch ist einzigartig und einmalig. Jede Situation, in der sich ein Mensch befindet, jede Krise ist einzigartig und einmalig. Und da jetzt mit einer Methode herzukommen, die so auf alles passen soll, das wird dem Menschen auch nicht gerecht. Also wir stützen uns eher auf das Menschenbild, das wir haben. Frankl hat auch gesagt, die Psychotherapie ist ein Teil Wissenschaft und ein Teil Kunst. Also da ist immer auch etwas dabei, was nicht vorgefertigt eingebracht werden kann in eine Situation und wo man eben gar nicht genug improvisieren und individualisieren kann als Therapeut. Also wir lassen uns ganz ein auf das Gegenüber, auf die Situation, schauen uns das an und versuchen gemeinsam zu finden, ja, wo sind denn jetzt die Möglichkeiten, die Sinnmöglichkeiten, die auf diese Person und gerade auf diese Person warten, von ihr verwirklicht zu werden. Das heißt, wir geben das nicht vor, wir zeigen es vielleicht auf anhand von Beispielen, wo das schon gelungen ist, in vielleicht ähnlichen Situationen. Man kann auch schauen, eben in den Freiraum gehen und zu schauen, was sind denn da für Möglichkeiten, und mal alles aufzuzählen, inklusive der ganz offensichtlich sinnwidrigen Möglichkeiten, die ja auch bestehen. Also nicht zuletzt, eines ist immer, ich könnte auch die Axt nehmen und ja, beseitige die Person oder mich selber. Das ist ja auch eine Möglichkeit, nicht? Aber vielleicht nicht die sinnvollste oder ganz sicher nicht die sinnvollste. Aber es nützt schon mal, ein bisschen aufzumachen, das dem Blickfeld, weil die Menschen ja auch meistens so ganz ein bisschen schon verbissen sind und sagen, das ist mein Problem und da alles dreht sich um das Problem. Naja, aber das ist ja auch nur ein Aspekt des Lebens, da ist ja auch noch viel mehr. Und manchmal gehen wir auch in die Vergangenheit, das macht die Logotherapie sonst eigentlich wenig, weil wir uns nicht so sehr dafür interessieren, wo kommt denn ein Problem her, kommt das vielleicht aus der Kindheit, was ist da passiert, weil ja, wenn man das herausfindet, selbst wenn man es erfolgreich herausfindet, ist es nicht immer gelöst damit. Wir interessieren uns eben mehr, was ist hier und jetzt. Aber in der Vergangenheit findet man doch manchmal, wenn man Leute fragt, wann war denn das Leben gut zuletzt, wann war es denn stimmig, ja? dann kommen manchmal so Situationen, wo dann jemand sagt, naja, das war damals, ich weiß nicht, war ich im Pfadfinderlager begleitet oder was nicht. Und wenn man da so ein bisschen bohrt, dann kommt man manchmal auf so Sinnspuren, wo ein Wert ist, der ein bisschen vergraben wurde, ja, oder vergessen wurde. Wo man sieht, aha, die Gemeinschaft oder war es die Musik oder war es die Natur, muss man dann eben herausfinden, nicht? Und dann zu schauen, okay, sind diese Aspekte, also das ist vielleicht dann nicht mehr möglich, das zu wiederholen, aber diese Aspekte, die damals als sinnvoll erkannt und gelebt wurden, wie sind die heute wieder reinzuholen ins Leben? Und was gibt es heute für Bedarf in der Welt, für Möglichkeiten, wo vielleicht genau das gefragt wird? Und da kann man das sozusagen wieder aufnehmen, diese Sinnspur. Ja. Also da gibt es so verschiedene Methoden, wenn man so will, wie das Sinngespräch geführt werden kann.
Und wenn ich an den Coaching-Kontext denke, dann ist es oft nicht so, dass jemand kommt und sagt, ich sehe einfach keinen Sinn mehr, sondern eigentlich kommt jemand mit einem Thema. Ja, zum Beispiel, mir fällt ein, ich hatte vor einiger Zeit jemand, der konnte einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. So, und der konnte auch nicht mehr im Auto sitzen und zur Arbeit fahren tatsächlich. Und er hat sich gefragt, was ist eigentlich mit mir los? Ja, jemand, der auch im Vertrieb arbeitet und auf das Auto angewiesen ist. Und er war beim Arzt gewesen, er hat alles abklären lassen und körperlich alles in Ordnung und trotz alledem. Und er liebt seine Arbeit. Ja, und dann waren wir eben im Gespräch und ich habe schon so eine Idee, ja, dass es vielleicht, dass er vielleicht nur auf einem Bein steht, ne, wenn jemand extrem viel arbeitet, ja, weil das wäre dann tatsächlich die Säule, ja, eben nur über die schöpferischen Werte zu kommen. Und er hat dann erzählt, dass vor einigen Jahren seine Frau gestorben ist und er damals auch in Therapie war und das hat er alles bearbeitet. Und seitdem, ja, hat er sich einfach in die Arbeit gestürzt und macht nichts anderes mehr als arbeiten. So, und dann liegt für mich nahe zu schauen, okay, und was gibt's denn noch in seinem Leben? Und dann haben wir auch hier zusammen überlegt, was könnte denn noch eine Sinnmöglichkeit für ihn sein neben der Arbeit? Weil die Arbeit, also wir sagen immer, der Sinn darf nicht über- und nicht unterfordern. Ja, dann ist es nicht sinnvoll, ja, wenn beides hier zutrifft. Und er war tatsächlich überfordert und hat aber auch nichts mehr getan. Und als ich das erste Gespräch mit ihm hatte, da musste er 4 Wochen warten, bis er einen Termin bei mir bekommen hat. Und dann hat er gesagt, was kann ich denn in der Zwischenzeit tun? Ja, und dann habe ich ihm gesagt, am besten einfach, während er krank ist, einfach spazieren gehen, einfach in den Wald gehen. Erlebniswerte tatsächlich, ja, also wieder die Welt erleben und nicht nur die Arbeit. Und dann im Coaching haben wir eben gemeinsam erarbeitet. Ich habe ihn gefragt, ja, was hat ihm früher Freude gemacht? Und er hat gesagt, er hätte früher mal einen Hund gehabt. Und dann blinzelten seine Augen. So, und dann war für ihn auch, das waren einfach schöne Momente in seiner Vergangenheit. Und dann hat er gesagt, vielleicht ein Hund und vielleicht auch eine Frau. So, und er war seit 7 Jahren, vor 7 Jahren war seine Frau gestorben. Und das war der Moment gewesen, wo er gesagt hat, ich muss eigentlich wieder am Leben teilnehmen. Ich bin eigentlich nur am Arbeiten, ich bin eigentlich im totalen Tunnel. Und ein Hund, das wäre so das Erste. Und dann kann ich ja auch mal gucken, was es sonst noch so auf der Welt gibt. Ja, und wir hatten 6 Doppelstunden als Coaching. Das war vom Unternehmen aus, dieses Coaching. Und ich glaube, wir haben 2 Doppelstunden gar nicht mehr gebraucht. Es ging ziemlich schnell, weil für ihn klar ist, was jetzt seine Aufgabe ist, was jetzt zu tun ist. Und dieser Mensch ist jetzt nicht gekommen und hat gesagt, ich sehe keinen Sinn mehr, ja, in meinem Leben, sondern es wird eine Thematik beschrieben. Und dann ist es in der Logotherapie einfach ganz wichtig, bei diesen Menschen zu sein und den zu verstehen und zu hören, zu fragen, wie läuft dein Leben und immer wieder eben halt auch Ressourcen, ja, zu schöpfen, ja, was läuft gut, ja, was kannst du gut, ja, in deiner Einmaligkeit, in deiner Einzigkeit, was ist da und was ist das, was dich freut, ja, was dir Freude macht.
Du hast eben was Interessantes gesagt, ich habe die ganze Zeit von Inhaltslehre gesprochen, du hast aber eben gesagt, Sinn soll auch nicht überfordern. Und das fand ich ganz spannend, weil das kenne ich quasi nur aus so dem, also aus dem Pflege- oder Krankenhausalltag, so Krankenschwestern, die einen riesengroßen Purpose haben, riesengroße Sinnhaftigkeit sehen, aber eigentlich in so einen Burnout gehen. Wie würdet ihr das einordnen und wie sind eure Erfahrungen damit?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Also wir würden sogar so einen Schritt weitergehen und sagen, der Sinn kann gar nicht überfordern. Weil sobald ein Mensch überfordert ist von seiner Aufgabe, dann ist es auch schon wieder nicht die richtige Aufgabe für diese Person. Dann ist es eigentlich schon wieder sinnwidrig und daher kann Sinn nicht überfordern. Sinn kann aber auch nicht unterfordern und manchmal ist die Unterforderung ja noch das viel größere Problem als die Überforderung. Also wenn jemand auf ein sinnvolles Ziel hinarbeitet und auch wirklich überzeugt ist von dem, was er tut, dann ist Überforderung meistens nicht das Problem. Also es ist eine ganz große Thematik, Burnout, ja, was irgendwie auch so ein bisschen eine Modediagnose geworden ist, also so ein Containerbegriff, ne? Also die Überlast, das zu viel. Und da würden wir in der Logotherapie das ein bisschen anders sehen und sagen, das ist doch in den meisten Fällen ist es nicht einfach nur quantitativ zu viel, weil es gibt Menschen, die arbeiten sehr, sehr viel und im Vergleich vielleicht noch viel mehr als die Person, die Burnout hat und denen geht es sehr gut. Also wieder, was ist der Faktor, der den Unterschied macht? Nicht die Quantität, die Qualität. Wenn ich gemeint bin mit dieser sinnvollen Aufgabe und mich dem hingebe, dann macht auch ein bisschen zu viel keinen großen Schaden. Wenn es aber nicht sinnvoll ist und wenn ich merke, da ist eigentlich wer anderer gefragt, das ist nicht wirklich meine Sache. Hier bin ich ersetzbar, hier könnte wer anderer das machen und vielleicht könnte es besser machen. dann muss nicht nur sozusagen mit äußeren Schwierigkeiten gekämpft werden und Überlastung, sondern auch mit einem inneren, naja, nein, vielleicht oder nein zu dieser Aufgabe. Das heißt, man kämpft eigentlich an zwei Fronten und das reibt auf. Und das ist es, was in Wirklichkeit aufreibt.
Und hinter diesem Willen zum Sinn steckt auch ein Motivationskonzept. Und ich erkläre das in den Trainings immer so, dass das Schlafentzug ja eigentlich eine Foltermethode ist. Ja, so würde keiner von uns lange durchstehen, wenn wir einfach nachts immer geweckt werden oder nicht schlafen dürfen. Und interessanterweise dann aber bei jungen Eltern. Die stehen einfach nachts auf und die stehen 2 und 3 und 4 Mal auf. Ja, weil sie ganz genau wissen, dass es einfach sinnvoll ist, ja, jetzt für ihr Kleines aufzustehen und zu stillen, die Flasche zu geben, den Bauch zu reiben oder Sonstiges eben zu tun. Und daran können wir eigentlich erkennen, wenn wirklich etwas sinnvoll ist, ja, also wenn ich wirklich einen Sinn intendiere, ganz stark, dann kommt es auch zu keiner Überforderung, dann halten wir das auch aus.
Mhm. Birgit, was würdest du sagen, inwiefern passt Logotherapie aus deiner Sicht zu Themen wie Mindful Leadership oder resilientes Arbeiten in Organisationen?
Also bei Mindful Leadership sprechen wir oft über Reize und Reaktionen und über diesen Raum, den wir finden wollen. Ja, so, und wie können wir in diesem Raum, wo finden wir unsere Freiheit in diesem Raum, unsere Entscheidung frei zu entscheiden? Und ich habe damals Mindful Leadership gemacht mit der Uni Wittenherdecke und am Benediktushof lange eine Ausbildung gemacht. Und mir hat immer noch was gefehlt. Ja, ich habe gemerkt, mir hat was gefehlt. Ja, und kann immer nur sagen, für mich ist es einfach diese geistige Dimension noch, die hinzukommt, diese Wahlfreiheit. Das ist für mich was ganz Entscheidendes und dass es in jeder Situation möglich ist, zu wählen. So, also für mich heißt auch dieses Bewusstsein. Es geht um ein ganz starkes Bewusstsein. Das hat natürlich auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, ganz im gegenwärtigen Moment zu sein und wirklich wahrzunehmen. Ja, was passiert jetzt bei mir? Was tue ich? Und vielleicht auch im Unterschied würde ich sagen zur Logotherapie, die Achtsamkeit. Wir richten uns ganz viel auf den Menschen nach außen, also beleuchten nicht nur uns selbst. Und das finde ich auch sehr schön, dass ich nicht immer nur so bei mir bin, wie geht's mir gerade und was erlebe ich in mir selbst, sondern immer wieder eben halt auch den Blick nach außen, also diese Intention, diese Ausgerichtetheit auf eine Person oder eben halt auf eine Sache und nicht nur auf mich selbst.
Mhm. Alexander, welche typischen Missverständnisse begegnen die im Zusammenhang mit der Logotherapie?
Ja, da gibt es einige. Also nicht nur mir, sondern auch schon meinem Großvater sind da sehr viele Missverständnisse. Und das ist halt einfach auch so. Das kann man nicht immer verhindern. Mein Großvater ist dann dazu übergegangen, so ganz knackige Merksätze zu formulieren, so Wortspielereien auch, die man dann schwer verändern kann, weil sie so gut im Gedächtnis bleiben. Aber ja, ein Missverständnis, das es häufig gab, ich weiß auch nicht, ob das heute noch so oft passiert ist, Frankl hätte gemeint, ja, Sinn kann nur gefunden werden im Leiden oder durch Leiden. Und man muss, also irgendwie, das Leiden wird hervorgehoben und das stimmt das überhaupt nicht. Leiden ist, er hat eben gesagt, das Leiden in verschiedenen Formen gehört eben zum Leben auch dazu. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Leben an sich sinnvoll ist, dann muss auch der Möglichkeit nach ein Sinn im Leiden drin sein, weil Leben ohne Sinn, Leben ohne Leiden gibt es nicht. Also Leiden eben, und ich habe schon angesprochen, im Wie des Leiden liegt der Sinn des Leidens. Wie antworte ich auf die Fragen, die das Leben mir stellt, wenn es auch manchmal schwere und schmerzhafte Fragen sind?
Ja, ganz witzig, weil ich hatte eben gerade mit Dr. Damia Del Monte da so eine kleine Diskussion zu. Das heißt, da geht es um die angewandten Neurowissenschaften und da ging es um das Thema Schmerzrezeption. Und er, wie ich, sind beide Kampfsportler und du erlebst ja einen Schmerz, du hast einen Austausch und gleichzeitig gibt es so auch Abhärtung. Das heißt, ein Kampfsportler nimmt einen Schmerz nicht mehr so wahr wie ein Mensch, weil die schlagen sich und treten sich ja gegenseitig und nehmen das aber ja nicht als Aggressionen war. Und das war spannend, weil er neurowissenschaftlich aufgezeigt hat, dass jetzt bei unterschiedlichen Regionen moduliert wird. Also einmal in unserer internen Modulation in der Insula, die dann steuert, die kriegt die Information, aber moduliert es runter, weil sie den Schmerz schon kennt und anders verarbeitet und dann auch mal durch unsere eigene Bewertung gesagt, okay, es ist kein Angriff, es tut nicht weh, das ist cool, das ist eine Reaktion und darauf musst du reagieren. Das heißt, dieses Schmerzempfinden ist reguliert und ich finde das jetzt im Kontext der Logotherapie genauso ich habe eine andere Interpretation des Leids, also ich kann was anderes draus ziehen.
Ja, Franke hat auch mal so eine mathematische, also dieses Phänomen auf eine mathematische Formel reduziert, nämlich V ist L minus S. Und was heißt das? V für Verzweiflung ist Leiden ohne Sinn. Leiden minus Sinn, ein sinnloses Leiden, das führt Menschen in die Verzweiflung. Wenn ich leide und es mir die Frage stelle, warum ich und keinen Sinnaspekt drin sehen kann. Aber sobald ein Leiden, und wir reden hier von Leiden, das nicht vermieden werden kann, das nicht aus der Welt geschaffen werden kann, nicht? Also Leiden an einem, ein ernsthaftes Leiden, das ich aus der Welt schaffen kann. Wenn ich einen Krebs habe und eine Operation könnte mich retten, dann zu sagen, ich ertrage lieber tapfer mein Leid, das wäre Masochismus. Höchst sinnwidrig. Aber eben wenn das Leiden akzeptiert werden muss, weil es nicht aus der Welt geschafft werden kann, dann kann ich mich dazu einstellen und dann kann ich auch sagen, ja, wofür, also im Kleinen so, wofür ist jetzt dieser Schmerz gut? Mache ich hier ein Training und werde ein besserer Kampfsportler? Ist das ein sinnvoller Schmerz, der mich weiterbringt? Oder eben, wie ist der Kontext? Oder tut es einfach nur weh? Und dann wird es auch anders empfunden, dann wird es auch als viel schwerer und belastender empfunden.
Und vielleicht, ich glaube, das haben wir einfach alle drei gerade vorausgesetzt und für die Zuhörerin gar nicht geklärt. Worin hat denn dein Großvater eigentlich den Sinn des Überlebens im Konzentrationslager gesehen?
Nicht im Überleben selbst. Also da hat auch tatsächlich im Konzentrationslager diese Diskussion gehabt, nicht? Da gab es ja Mitgefangene, Mithäftlinge, die gesagt haben, naja, das hat doch alles keinen Sinn, weil wir jetzt leiden müssen, nicht? Und er hat gesagt, ja, wenn wir wenn der Sinn des Lebens damit steht oder fällt, dass wir gesund sind und es gut genug zu essen haben und uns frei entfalten können, naja, dann hat das ist ja eh nicht so viel Sinn im Leben drin, nicht? Wenn er damit steht und fällt. Also die Frage ist nicht Überleben, die Frage ist Überleben wozu? Wozu oder für wen? Und das hat ihn ja auch dann letztlich also gesagt, die Sinnfrage, die hat sich im KZ, wenn sie sich gestellt hat, nicht dann, also wenn man sich dieser Frage bewusst gestellt hat, dann kann man mit Nein antworten. Das waren die Menschen, die sich auch das Leben genommen haben, in den Draht gelaufen, hat das geheißen. Nicht? Also ist auch völlig, völlig nachvollziehbar und verständlich. Er hat eben gesagt, ich schau mal, was passiert, vielleicht überlebe ich ja und deshalb entscheide ich mich für das Weiterleben, aber letztlich nicht nur um zu überleben, es war auch gar nicht so angenehm. Also es haben sich ja auch viele Menschen, die dann zurückgekehrt sind, die das Lager tatsächlich überlebt haben, haben dann gesehen, meine Familie ist ausgelöscht, alle meine Freunde sind nicht mehr da, meine ganze Existenz ist zerstört, also ein Sinnvakuum, wie er es beschrieben hat, und haben sich dann das Leben genommen. Ja. Und zu denen hat er auch gehört, zu denen, die nach Hause gekommen sind, der Sinn hat ihn durch diese Situation eingetragen, ich könnte ja meine Familie wiedersehen. Und ich habe auch noch ein Buch zu schreiben, aber in erster Linie waren es die Menschen, nicht? Und er ist dann auch drauf gekommen, hat in Wien erfahren, meine Frau ist tot, meine Familie ist tot, bis auf eine Schwester. Und er sagt auch, das war die schwierigere Zeit für ihn als Person. Gesagt, da war er dem Selbstmord nahe, nicht im Lager, da ging es ums Überleben. Nach dem Lager, in Konfrontation mit diesen großen, großen Verlusten, wo er sich dann letztlich aufgerafft hat und gesagt, ich mache weiter, ich habe noch was zu tun, ich habe noch Arbeit zu erledigen. In dem Fall war das sein Buch, Ärztliche Seelsorge, das zu rekonstruieren. Aber ein angenehmes Leben hat er sich eigentlich nicht mehr erwartet. Mhm.
Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt Spiritualität oder Religiosität in eurer Sicht innerhalb der Logotherapie?
Also da hat die Logotherapie vielleicht auch ein bisschen eine Sonderrolle gehabt, zumindest indem sie, Frankl hat gesagt, eine Tür zur Spiritualität, zur Religion hat, die offen ist, wo wir allerdings als Logotherapeuten, Logotherapeutinnen nicht hindurchgehen. Also er war sich sehr bewusst, Psychotherapie ist eine säkulare Disziplin. Wir haben nicht zu entscheiden oder irgendwie das einzubauen in die Therapie, religiöse Werte. Aber wenn ein Patient religiöse Werte hat und sagt, für mich ist es nicht nur Sinn, sondern auch einen Sinngeber dahinter und da bin ich ausgerichtet darauf, das ist meine Wertestruktur, dann nehmen wir das gerne in die Arbeit auf und arbeiten damit. Aber wir setzen es nicht voraus. Es wird weder Religiosität oder Spiritualität vorausgesetzt oder abgelehnt, wenn sie da ist. Wir arbeiten eben mit dem Individuum.
Hätte ich auch gern darauf geantwortet, ja, auf diese Frage tatsächlich. Und zugleich, das Thema ist im Coaching überhaupt kein Thema im Business-Kontext. Mhm. So, es kommt gar nicht vor.
Jetzt habe ich mich quasi mit so ein paar Fragen vorbereitet gehabt auf unser Gespräch. Und ihr macht ja hier im Metaforum auch eine Woche lang einen intensiven Workshop dazu. Gibt es jetzt noch so Themen, die euch, wo ihr sagt, Danny, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Element, das haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das würde ich gerne auf jeden Fall nochmal adressieren hier im Podcast, um die Sache so ein bisschen rund zu machen.
Also die Frage, die immer wieder gestellt wird, die Definition nach dem Sinn. So, das ist, glaube ich, also das erleben wir auch hier im Kurs. Ja, was ist denn jetzt eigentlich der Sinn? Und viele denken ja über den Sinn des Lebens nach, aber und dann erzählen wir von dem Sinn des Augenblicks. Ja, so, und was ist denn eigentlich der Sinn? Und für mich gibt es so eine Definition, auch angelehnt an Elisabeth Lukas. Der Sinn, der muss gut sein für mich und für andere. Also eben kein Ego-Thema, sondern es ist auch so ein schöner Haltegriff, finde ich. Also bei jeder Entscheidung, die ich treffe, nochmal nachzudenken, ist das auch für andere gut und eben nicht nur für mich. Oder auch umgekehrt, wenn es nur für andere gut ist, vielleicht bin ich dann altruistisch unterwegs und es ist auch nicht sinnvoll. Ja, für mich ist der Sinn auch immer pro Leben. So, das ist etwas Wichtiges. Es ist immer ausgerichtet auf eine Person oder auf eine Sache. Und ich glaube, das ist wichtig, auch immer wieder zu definieren, was ist eigentlich der Sinn. So, und es kann auch einfach eine Aufgabe sein. Es muss gar nicht was ganz Großes sein. Es kann einfach eine Aufgabe sein, dass ich einen Kollegen oder Kollegin unterstütze bei ihrer Arbeit, wenn ich sehe, da hat gerade jemand viel zu tun. Und das ist, glaube ich, was wir immer wieder auch unseren Teilnehmenden immer wieder auch rüberbringen. Es sind die ganz kleinen Dinge, ja, das Tägliche, also eigentlich könnte man sagen, es sind Baby-Steps oder es sind immer wieder ganz viele kleine Momente eben hintereinander, wo wir immer wieder sinnvoll handeln können. Und wenn wir das am Ende vielleicht ja uns das Lebens zusammenzählen, dann haben wir ganz viele sinnvolle Momente gehabt und dann haben wir ein ganz sinnerfülltes Leben oder auch Arbeitsleben. Also was ist der Sinn? Und ich glaube, das ist wichtig, weil man sagt doch so oft, ja, das macht Sinn und jenes macht Sinn und ist das nicht immer oder oft eine Bewertung einfach von der Situation, das ist eben jetzt sinnvoll. Ja, aber was ist wirklich der Sinn? Und das finde ich wichtig, nochmal zu erwähnen.
Ja, dem schließe ich mich an. Also die Sinnfrage, Frankl hat, ist eben einen Sinnbegriff, der sich sehr unterscheidet davon, auch von manchen, die sich selber als Logotherapeuten bezeichnen und vielleicht so ein bisschen Frankl reinmischen. Frankl hat es eben nicht konstruktivistisch gesehen, nicht subjektivistisch. Nicht? Oft wird der Sinn so gesagt, ja, was, wenn ich es für sinnvoll halte, das ist dann auch sinnvoll. Aber wenn man das logisch zu Ende denkt, dann kommt man schnell an unangenehme Themen ran, weil dann könnte man auch sagen, ja, Hitler hat es halt für sinnvoll empfunden, Genozid zu begehen. Und daher ist es auch sinnvoll, nicht? Also wenn es so wäre, dass man einfach Sinn etwas für sinnvoll erklären kann. Frank hat das auch manchmal verglichen mit dem Schachspiel. Er hat gesagt, also die Frage, was ist denn jetzt der Sinn? Sinn des Augenblicks, was ist der Sinn? Dann ist das so, wenn man sagt, eben, was ist der beste Schachzug? Ne? Und das lässt sich im Allgemeinen nicht beantworten. Und wenn Sie den besten Schachspieler oder die beste Schachspielerin oder die beste KI inzwischen fragen würden, was ist denn der beste Schachzug, dann würde die Antwort auch lauten, naja, das kommt auf die Situation an. Das kommt auf die spezifische Situation an. Und darüber hinaus über die Spieler, die spezifischen Individuen, die da spielen und vielleicht ihre individuellen Strategien haben. Und wenn man all das in die Gleichung hineingibt, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, das oder jenes ist in dieser Situation der beste Zug. Und das ist auch gemeint mit Sinn. Also ich entscheide nicht, das ist der beste Zug, und weil es sich so anfühlt, ist es das, sondern ich muss es finden, ich muss es herauslesen aus der Situation und ich kann mich auch irren. Aber da hat Frankl gesagt, da haben wir ein Sinnorgan, kein Sinnesorgan, aber ein Sinnorgan eingebaut, das uns da gut berät, und das ist das Gewissen, das menschliche Gewissen. Das ist so der innere Kompass, die innere Stimme vielleicht, oder Herzensweisheit, hat man früher gesagt, nicht? Die so hinzeigt auf da ist jetzt in dieser Situation, könnte das oder jenes doch die sinnvollste Wahl sein, die du treffen kannst. Und wenn wir aufs Gewissen hören, dann sind wir eigentlich immer gut beraten, auch in dem Wissen, dass wir manchmal Fehler machen, dass das Gewissen manchmal Fehler macht. Und Frankl hat dann gesagt, daraus sollte man aber nicht die Konsequenz ziehen, nicht mehr aufs eigene Gewissen zu hören, sondern eher zu respektieren, die Meinung anderer und auch der Möglichkeit Raum lassen, dass vielleicht deren, die auch nur auf ihr Gewissen hören und deren Gewissen vielleicht ein bisschen feiner arbeitet, ein bisschen genauer, und die vielleicht letztlich Recht haben. Also ein Aufruf auch zum Respekt vor verschiedenen Meinungen.
Ja, ich bin mit einer Juristin verheiratet, das kommt mir sehr vertraut vor, das Konzept. Was würdet ihr jemanden raten, der tiefer in Viktor Frankls Philosophie und Logotherapie eintauchen möchte?
Also da ist es relativ einfach. Zuerst mal, also es gibt ein paar Autoren, die wirklich Frankl verstanden haben und auch vielleicht ein bisschen einfacher erklären. Frankl hat ja in erster Linie für Kollegen geschrieben, das waren damals noch Mediziner. Psychotherapie war ja keine eigenständige Disziplin, sondern in der Medizin. Daher sind manche Frankl-Bücher schon, das sind so harte Brocken. Und da gibt es eben seine prominenteste Schülerin bei Elisabeth Lukas, die hat sehr viele Bücher geschrieben und die lassen sich alle eigentlich sehr gut lesen. Da sind auch viele Fallbeispiele drin, also Logotherapie in der Praxis. Heidi Schönfeld, dann auch eine nächste Generation, eine Schülerin von Elisabeth Lukas, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite. Alexander Batthyány, der eher in die philosophischen und in die größeren Kontexte gehen. Wo kommt denn die Logotherapie her? Du hast vorhin Ikigai erwähnt. Also Frankl hat das voll und ganz unterschrieben. Logotherapie ist keine Neuerfindung. Er hat sich das nicht irgendwie aus dem Finger gesaugt, so im Elfenbeinturm sitzend, sondern er hat eben gesehen, das sind so die Wahrheiten, die auch Menschen, die andere Kulturkreise, Religionen auch schon erkannt haben, was einfach wahr ist über den Menschen und was ein gutes Leben bedeutet und ein erfülltes Leben bedeutet. Er hat sozusagen nochmal aufbereitet und in die Sprache damals der Mediziner eingebracht, aber gesagt, kein Gedanke davon ist neu oder wurde noch nicht gedacht, nicht? Und es sollte nur ein Tool werden, das man in seiner Box haben kann und entweder mit anderen Techniken auch verbindet. Auch da ist die Logotherapie sehr gut kombinierbar, weil sie sich eben auf die geistige Dimension, auf das Noetische konzentriert, auf das Warum. Und das Wie, das betrifft dann eher schon wieder das Psychophysikum. Was gibt es da für Strategien, wie ich was umlernen kann, einen Habitus vielleicht loswerden kann, Verhaltenstherapie oder eine Systemik, auch schauen, wo sind die Beziehungen, die da wie gestellt sind und die man vielleicht eine neue Balance herstellen kann. Also das Wie, das ist dann auch wichtig. Ne? Aber die Grundfrage, die erste Frage, die uns beschäftigt, ist mal das Warum. Und da sind die meisten Menschen dann auch hoch motiviert, ja, und nicht geschoben von einer Motivation, sondern wir würden sagen angezogen von der Aufgabe, die sie bewältigen wollen und können und für die sie eben auch bereit sind, Unannehmlichkeiten oder Leid oder Hindernisse auf sich zu nehmen und sagen, ich mache es trotzdem.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Worte noch. Möchtest du?
Es gibt auch viele, die lesen das Buch von deinem Großvater trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das ist nicht unbedingt das Logotherapiebuch und dennoch ja ein ganz wundervolles Buch von deinem Großvater Alexander. Und da ist so viel Haltung spürbar und ich kenne viele, die dieses Buch gelesen haben und daraus Kraft gewonnen haben und dann vielleicht auch im nächsten Schritt entweder Elisabeth Lukas und andere gelesen haben oder dann auch selbst in eine Logotherapieausbildung gegangen sind. Also auch das ist dann eine Möglichkeit, um noch weiter zu vertiefen, entweder über Literatur oder dann auch direkt in die Logotherapieausbildung zu gehen, die es ja auch in Englisch gibt. Dank dir, Alexander. Jetzt neu, genau.
Ja, sehr schön. Und natürlich das Buch, ich weiß noch, als ich das erste Mal da hatte, meine Frau hat es liegen sehen und ich hatte die deutsche Variante, da hat sie gesagt, ach, jetzt schon wieder so ein Coaching-Schmöker. Ich sage es bewusst, weil der deutsche Titel so ein bisschen reißerisch klingt, im Gegensatz zum englischen Originaltitel. Aber ich sage, der Untertitel hat ja ganz schnell schon eine schwerere oder eine Gravitas reingegeben. Nachdem ich es dann sehr schnell durchgelesen hatte, lag es auch ganz schnell bei ihr. Und ja, es ist ein super Einstieg.
Ist ein guter Einstieg. Es gibt vor allem, ich war lange Zeit in den USA und haben mir viele gesagt, I read the book Your Grandfather Wrote. Und dann habe ich gesagt, okay, welches von den 33, die er geschrieben hat, haben Sie denn gelesen? Da kriegt man da immer ganz große Augen.
So, und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an euch. Über welche berufliche Leistung seid ihr besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, weil dann weiß ich, wenn ich abends wieder ins Bett gehe, habe ich für irgendjemanden irgendwie etwas besser gemacht oder vielleicht auch einen Sinn gemeinsam gefunden. Und das ist das, was mich echt antreibt, morgens aufzustehen. Das finde ich was ganz Großartiges. Da ist viel Energie da und ich stehe gerne auf und ich stehe gerne im Leben. Und es gibt übrigens nicht nur Arbeit, ja, sondern es gibt auch noch Familie und es gibt noch andere Hobbys auch so in meinem Leben und einfach auf mehreren Beinen zu stehen.
Ja, ich würde auch sagen, bei mir ist an erster Stelle meine Familie und mein Sohn, der ist jetzt 11 Monate alt. Ja, ich habe angesprochen, die Archivarbeit, die ich mache, das klingt so ein bisschen verstaubt, aber es hat mich doch 30 Jahre so begleitet, dass ich begonnen habe, damals sogar noch gegen den Willen meines Großvaters, weil er gesagt hat, bring nichts durcheinander. Ich habe da mein System. Und ich aber trotzdem gesagt habe, nein, ich fange jetzt an, das zu digitalisieren, weil es gibt Menschen, die wollen das hören und da sind Antworten drin, die vielleicht auch nicht in den Büchern drinnen sind. Und er hat das gewusst und darum hat er auch sehr viel aufgenommen, weil oft Fragen kamen aus dem Publikum und er dann spontan geantwortet hat und im nächsten Moment schon wieder vergessen hat, worum es eigentlich ging. Und ich habe es dann, es hat mich 30 Jahre gekostet, alles, was in seinem Besitz war, an Materialien, weil das ja auch verschiedene exotische Formate waren, wo es gar nicht so leicht war, da noch Maschinen aufzutreiben, die das abspielen können, das alles zu digitalisieren und der Nachwelt zugänglich zu machen. Und dass ich das gemacht habe, da blicke ich schon manchmal zurück und sage, das war gut und vermutlich sinnvoll und gut, dass ich es gemacht habe und es gemacht habe, als es auch noch ging, weil manche von den Kassetten sind auch gar nicht mehr abspielbar inzwischen und so.
Super. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtet ihr gerne haben, die ihr noch nicht habt?
Wo anfangen? Ja, also ich möchte in der praktischen Anwendung der Logotherapie noch besser werden. Ja. Also ich bin dann immer froh, dass manchmal fragt mich so als Enkelsohn, es ist schön, dass sie das Werk ihres Großvaters weiterführen, weil es irgendwie sonst niemand tut. Sag ich, nein, zum Glück gibt es viele Menschen, die das tun und sie hochbegabte Logotherapeutinnen und Logotherapeuten. Also das liegt nicht auf meinen Schultern. Aber es ist eine so schöne Disziplin, um den Menschen zu helfen, wenn das gelingt, dass das sind wirklich die Momente, die man sich auch immer merkt. Und ich denke, da noch besser zu werden und in Wissenschaft und Kunst. Und ich glaube, da ist man nie fertig, wenn es irgendwie um künstlerische Prozesse geht. Das ist mir ein Anliegen, eine Aufgabe.
Ich mache jetzt schon zum zweiten Mal die Logotherapieausbildung. Also nachdem ich sie abgeschlossen hatte, habe ich wieder im ersten Semester angefangen und für mich ist es wichtig, die Theorie noch weiter zu vertiefen. Ich glaube, praktisch mache ich schon sehr viel in meiner Arbeit, weil ich einfach jeden Tag die Möglichkeiten habe, logotherapeutisch oder logotheoretisch zu arbeiten auch. Ja, so vor allen Dingen in der Prävention. Und für mich ist das Vertiefen nochmal ganz wichtig. Und ich merke gerade, indem ich das erste Semester jetzt gerade nochmal wiederhole, dass ich merke, dass ich viele Dinge beim ersten Mal noch gar nicht gehört oder verstanden habe. Es ist wirklich ein großartiges Menschenbild und dieses Vertiefen tut mir gut. Mhm.
Welche drei Bücher haben euch am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also das erste Buch, was mich beeindruckt hat, war Michel aus Lüneberger. Das ist, der hat mir schon immer sehr entsprochen und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich ein Kind habe, dann möchte ich gerne einen Michel aus Lüneberger haben und den habe ich auch bekommen. ja, jemand, der sich seine Freiheiten nimmt, ja, der zugewandt ist zu Menschen, der es immer gut meint, aber nicht immer gut macht. Und das finde ich einfach so unwahrscheinlich persönlich und sympathisch. Und ja, ich habe Michel aus Löhneberger bekommen und meinen Enkelkindern habe ich jetzt auch angefangen, den Michel vorzulesen. Und ich bin nicht diejenige, die irgendwie so drei tolle Bücher im Bücherregal hat, sondern auch gerade, wenn wir uns hier im Kontext über Logotherapie unterhalten, ich habe irgendwann so viele Bücher gehabt, dass ich sie alle fotografiert habe und ChatGPT gefragt habe, mir doch bitte eine Excel-Liste zu erstellen, damit ich nicht alle Bücher doppelt kaufe. Und dann habe ich gemerkt, ich habe über 150 Bücher, vorwiegend von Viktor Frankl, von Elisabeth Lukas und auch von Heidi Schönfeld, genau.
Können wir auch über Filme reden?
Du kannst es ruhig reinbringen. Ich habe das noch nie gemacht, aber früher hatte ich auch mal die Frage nach Podcasts und Filmen. Aber,
ach so,
ja. Modifizier es gerne.
Ja, also Lieblingsfilme, da hätte ich eine Liste. Aber ich habe auch Lieblingsbücher. Also da wäre ein Buch, das mich früh geprägt hat, war Kinospüren von Christian Mikunda. Christian Mikunda ist ein Dramaturg, ursprünglich ein Psychologe. Und der hat ein Filmbuch geschrieben, das sich von allen anderen unterscheidet, indem es nicht erklärt, was Film ist, was eine Großaufnahme ist, was eine Weitwinkelaufnahme ist oder was ein 35mm Film ist, sondern warum. Warum verwendet man es? Warum macht man eine Großaufnahme? Warum spürt ein guter Regisseur oder Kameramann, dass man in einer gewissen Szene die Kamera lieber auf den Boden stellt und Clint Eastwood von schräg unten filmt, wenn er bei der Saloontür reinkommt? Und das hat, ich kenne niemanden anderen, der das getan hat. Das hat mich sehr fasziniert. Und ich hatte auch das Glück, mit Mikunda zu arbeiten, der diese Theorie, der einfach entdeckt hat, es gibt Gründe, man kann die Wissenschaft, man kann aus der Psychologie erklären, warum gestalterische Entscheidungen getroffen werden. Und das nimmt nichts von der Magie weg oder von der Einzigartigkeit eines Gestalters, eines Künstlers, sondern das erklärt einfach nur, was dahinter steckt an einer universellen Erlebnissprache eigentlich, die wir alle gelernt haben und sprechen können, anwenden können und erklären können, warum gewisse Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Und das ist eine faszinierende Theorie, die Mikunda auch weiter dann erweitert hat auf den dreidimensionalen Raum und erklärt hat, warum manche Auslagen funktionieren oder wie ein Casino in Las Vegas funktioniert, was da dramaturgisch passiert. Oder der IKEA, oder die Shopping Mall um die Ecke. Eine faszinierende Theorie, die mich bis heute begeistert und die letztlich auch eben diese beiden Welten Kunst und Leben, Psychologie, den Menschen und wie er seine Umwelt gestaltet, wie er sein Leben letztlich auch gestaltet, kombiniert.
Das war jetzt ein Film
das war
oder
jetzt ein Buch?
Du wolltest einen Film. Du kannst ja auch einen Film jetzt sagen. Jetzt, ich bin der Sohn eines Filmkritikers gewesen.
Ach so, wirklich?
Von daher bin ich mit sehr vielen Filmen aufgewachsen. Bin da sehr stark sozialisiert und bin jetzt auch gespannt, was ein Regisseur sagt.
Ja, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von den Filmen von Wim Wenders. Die kann ich mir alle immer anschauen. Ein Film, der vielleicht ein bisschen vergessen ist von ihm, Bis ans Ende der Welt. Einer meiner Lieblingsfilme. Ich kann gar nicht genau erklären, warum, aber wenn es mir mal nicht gut geht, dann schaue ich mir den an um 3 Uhr früh und dann geht es mir wieder gut. Ich weiß nicht. Manche Filme, da findet man einfach etwas, was einen selber auch, mit einem selber auch resoniert und einen wieder in ein gutes Fahrwasser bringt. Das finde ich das Schöne an der Kunstform Film.
Sehr schön. Welche Glaubenssätze haben euch in eurem Leben behindert?
Also ich denke so, man spricht ja da vom Imposter-Syndrom, das hat inzwischen einen Namen, nicht? Also wenn man da mal sitzt und sich denkt, da ist man in der Gegenwart von Menschen, die sehr viel gelernt haben und sehr viel wissen, was wollen die denn jetzt von mir erfahren, was sie nicht schon wissen? Dieses Gefühl ist mir gar nicht fremd.
Ich habe mal eine Situation gehabt, da sollte ich vor 500 Menschen auftreten, von einem Arbeitgeberverband und etwas zum Thema Ausbildung von Azubis zu erzählen. Und ich habe damals gedacht, ich kann das nicht und ich kann dir nichts erzählen und ich bin nicht gut genug und alle anderen wissen das besser als ich. So und ich habe damals tatsächlich, und dieser Glaubenssatz war sehr hartnäckig, und mein Chef hat damals meine Präsentation vorgetragen, weil ich nicht wollte, weil ich glaube, ich schaffe es nicht. Und dann sitze ich damals im Publikum und merke, alles, was er präsentiert, hätte ich viel besser präsentieren können, weil ich einfach im Thema war. Und da habe ich mir geschworen, und trotz jeglicher Angst und trotz alledem, ja, werde ich es lernen zu präsentieren, auch vor vielen Menschen. Und mittlerweile gelingt mir das heute sehr gut.
Welche Glaubenssätze haben euch zum Erfolg geführt?
Also vielleicht kein bewusster Glaubenssatz, aber das Wissen, das ist jetzt sinnvoll, wenn ich das mache und ich kann es machen und es zieht mich an, das zu machen und nicht drüber nachzudenken, was könnte denn damit an Arbeit verbunden sein oder was könnten die Schwierigkeiten sein, die dann auftauchen, sondern ein bisschen naiv auch sich einzulassen auf ein Projekt und dann die Skills zu lernen, während man...
30 Jahre ist ein langes Projekt.
Ja, nein, ich habe auch ein paar Filme gemacht und da habe ich mir auch schon manchmal überlegt, würde ich das jetzt nochmal machen, würde ich das nochmal überhaupt schaffen? Aber letztlich überhaupt nicht bereut, weil ich gesehen habe, ja, es war vielleicht gut, dass ich auch nicht genau gewusst habe, was da auf mich zukommt.
Ich kann mich an meinen ersten Glaubenssatz erinnern. Mit 14 war das gewesen, dass ich dachte, ich glaube an nichts anderes, nur an mich selbst. So, und das habe ich auch echt durchgezogen. Also egal, wo ich war, ich dachte immer, ich muss es schaffen. Ja, ich glaube auch, dass ich es schaffen kann und dass es immer Möglichkeiten gibt in meinem Leben. Ich glaube, es gab schon Höhen und Tiefen in meinem Leben und immer habe ich gedacht, und ich werde es schaffen und ich glaube daran und glaube an mich. So, und dann habe ich irgendwann auch gelernt, es gibt auch noch andere. Also man muss gar nicht alles alleine machen. Ja, und das ist großartig, ja, diesen Glaubenssatz dann zu erweitern und zu sagen, ja, ich glaube an mich und ich glaube auch daran, ja, dass in meinem Freundeskreis, dass es liebe Menschen um mich herum gibt, die mich auch, ja, auf diesem Weg, in diesem Leben begleiten.
Was ist das Lieblingsfoto aus eurer Kindheit? Also Gunter Schmidt, Fritz Simon, die mussten alle durch diese Fragen durch.
Mein Vater hat sehr viel fotografiert in meiner Kindheit, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen so auf den Weg gebracht, das Fotografieren und Filmen selber. Deshalb gibt es sehr viele Fotos aus meiner Kindheit. Ich habe so ein Foto, da bin ich mit einer kleinen Katze. Und das finde ich schön. Ich mag Katzen. Ich bin ein Katzenmensch geblieben.
Bei mir gibt es ein Foto, auf dem stehe ich mit einer italienischen Freundin, die ich im Urlaub kennengelernt habe. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich waren wir so zwischen 8 und 10 Jahre alt. Und sie konnte weder Deutsch noch ich Italienisch. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir beste Freundinnen waren, obwohl wir nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Und das zeigt dieses Bild so schön. Wir stehen so ganz eng umschlungen, ja, auf diesem Bild, wie richtige Freundinnen. Ja.
Schön. Wo findet ihr Ruhe und Gelassenheit?
In der Dusche.
Zu Hause bei mir. Dadurch, dass ich Mindful Leadership eben halt auch praktiziere, meditiere ich viel. Und nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Also ich brauche immer wieder diese Ruhemomente. Und ich gehe auch regelmäßig ins Kloster, mal ein Wochenende, mal eine ganze Woche, um einfach mal wirklich so ganz raus zu sein.
Jetzt kommt eine schwierige Frage. Eine anspruchsvolle Frage. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also eine große Erkenntnis für mich ist, bin ursprünglich Bankerin und bin in den Personalbereich gegangen. Und für mich ist es kein Widerspruch, für den Menschen zu arbeiten und für die Organisation. So, das ist eigentlich für mich so die größte, dass es kein Widerspruch auch sein muss, die Menschlichkeit und die Wirtschaftlichkeit in einem zu sehen. Das ist für mich die allergrößte Erkenntnis im beruflichen Kontext. Und darauf baut sich dann eben halt auch meine ganze Biografie und all das, was ich tue, auf.
Ja, wenn es wert ist, gemacht zu werden, dann ist es auch wert, richtig gemacht zu werden.
Welche Menschen inspirieren euch?
Alexander.
Birgit. Ja, wirklich. Ja, wirklich.
Ja, auch wirklich.
Wenn ihr mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntet, Mit wem würdet ihr das gerne tun und warum?
Es liegt jetzt irgendwie ein bisschen nahe, ne? So, aber Alexander, ich würde schon mal gerne mit deinem Großvater essen gehen. Das hätte ich großartig gefunden. Und vielleicht Elisabeth Lukas noch dabei und wir zwei beide und hier irgendwie in den Bergen bei einem guten Glas Wein. Das hätte ich schon gut gefunden, ja.
Wenn ihr euer jugendliches Ich treffen würdet, was würdet ihr ihm raten oder ihr raten?
Weniger Kaffee trinken.
Birgit kennt das noch nicht mit den Rollenwechseln. Jetzt ist sie in der Coachie-Position.
Ja, tatsächlich. Stelle ich doch sonst diese Fragen, oder? Ja, genau. Ja, aber ich kann schon sagen, den eigenen Werten treu bleiben. Das finde ich wichtig. Ja, so weil ich glaube, dass wir oft schon wissen, was sinnvoll, was gut ist und was jetzt so der nächste Schritt sein soll. Das wissen wir oft schon sehr gut. Ja, in der Logotherapie habe ich dann gelernt, das ist das Gewissen, das Sinnorgan. Ja, das Gewissen. Und ich glaube, das ist gut, darauf auch zu hören. Auch mit der Gefahr hin, dass es mal fehlerhaft sein kann. Aber so ist eben das Leben.
Dem schließe ich mich an. Und weniger Kaffee trinken.
Vorletzte Frage. Was möchtet ihr am Ende eures Lebens von euch sagen können, erreicht zu haben?
Das weiß ich noch nicht und das will ich auch noch nicht wissen, weil ich hoffe, es ist noch ein bisschen Zeit und es ergeben sich noch neue Sinnmöglichkeiten. Ich finde noch neue Sinnmöglichkeiten, von denen ich jetzt noch nicht weiß, dass ich sie finden werde.
Dem schließe ich mich an.
Oh, hier werden Abkürzungen genommen, das gibt's gar nicht. Letzte Frage. Habt ihr ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Also die Frage wird mir oft gestellt im Zusammenhang mit meinem Großvater, wo gefragt wird, hatte er irgendein Motto und hat er dir vielleicht irgendein Motto gegeben? Und als ich das erste Mal gefragt wurde, da war ich noch sehr jung und habe mir gedacht, komisch, mir fällt nichts ein. Und dann ist mir lange nachgedacht, ob ich da vielleicht irgendwas vergessen habe. Und dann ist mir eingefallen, naja, das passt ja auch zu ihm, dass er genau das nicht getan hat. Denn er hat ja eben gesagt, jeder hat das in sich, die Möglichkeit, also die Voraussetzungen und sein ein Gewissen, das intakt ist und mit dem jeder selber herausfinden muss, was und wofür er lebt und wo er hingeht und was die Prioritäten und die Voraussetzungen, die Methoden sind, die man auch anwendet und die Mottos, die man für sich selber vielleicht findet. Und das fand ich so schön, dass er eben das nicht vorgegeben hat. Und das habe ich auch irgendwie so als ein Vertrauen empfunden, dass er sicher auch seinen Patienten gegenüber hatte. Dieses, ja, du brauchst von mir nichts. Ich lebe mein Leben so und ich mache so und das sind meine Mottos. Eines davon war, die kleinen Dinge mit der gleichen Gelassenheit, mit der gleichen Sorgfalt zu erledigen wie die Großen und die Großen mit der gleichen Gelassenheit wie die Kleinen. Das ist ganz gut und habe ich auch so ein bisschen im Bewusstsein. Aber sonst hatte er eben das Vertrauen, okay, das muss jeder selber rausfinden, dass die Arbeit kann ich dir nicht abnehmen. Und deshalb habe ich auch nie für mich so irgendwie jetzt ein Motto versucht zu finden oder zu formulieren. Ja.
Ich habe mein Lebensmotto im ersten Semester in der logopädagogischen Ausbildung am Viktor-Frankl-Zentrum gefunden. Nämlich, es heißt, hinter jeder Klage steckt ein Wert. Und wenn ich dann am Klagen bin, wenn mir irgendwas nicht gefällt, und dann überlege ich, welcher Wert steckt eigentlich dahinter? Um was geht es jetzt eigentlich wirklich? Und dann eben, und das ist für mich dann diese kopernikanische Wende, eben nicht den anderen aufzufordern, meinen Wert zu erfüllen, sondern zu schauen, wie kann ich meinen eigenen Wert eben leben und mir auch die Frage stellen, lebe ich den eigentlich? Ja, und könnte ich den vielleicht noch anders, besser, öfter leben? Wie bringe ich den eigentlich gut in die Welt? Das ist für mich ein ganz wichtiges Lebensmotto geworden. Hinter jeder Klage steckt ein Wert. Und jeder, der mit mir im Coaching oder in Teamentwicklung oder sonst wo arbeitet, kennt dieses Motto.
Hinter jeder Klage steht ein Wert. Ein sehr schönes Ende für ein Gespräch mit euch beiden über Logotherapie und Viktor Frankl. Liebe Birgit, lieber Alex, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch über diese beiden Themenbereiche. Vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Dankeschön.
Es hat total Freude gemacht mit euch. Herzlichen Dank.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.